Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 88. Heute mit Man.
Hi.
Und mit meiner einer. Wir sind irgendwie dezimiert.
Wir sind irgendwie weniger geworden über die letzten Tage und Wochen und Stunden und Sekunden. Ja?
Ja. Ich begrüße Sie herzlich.
Genau. Aber wir sind nicht allein.
Wir sind nicht allein, weil wir haben gedacht, Ausgabe 88, da müssen wir...
Ingo hat das gedacht. Nein. Ich distanziere mich hier ungefähr einen halben Meter davon.
Ja, weil irgendwie...
Die Sonne ist kalt.
Ja, der Chat hat gemeint, wir müssen unbedingt auf elektrojude.me gehen und hier Sachen abspielen. Weil Sendung 88 muss auf jeden Fall sein. Aber ich versuche mich zu zügeln und das nicht die ganze Zeit laufen zu lassen. Kommen wir zum Toten der Woche. Popcorn Time. Wir haben ja letzte Woche drüber geredet, über dieses Programm, was aussieht wie XBMC oder wie irgendwelche Video-on-Demand-Angebote und dann aus dem Internet einfach per Torrent dir schöne Filme streamt. Also eigentlich das, was wir haben wollen, bloß wir hätten es gern legal.
legal. Filme gucken. Legal.
Im Internet.
Deutschland.
Ja. Ja, ich weiß.
Ja, letzte Woche von uns gepickt, 2 Tage später offline. Also es gibt auf der Seite jetzt halt so eine Notiz, dass sie es offline geschaltet haben und nicht mehr zum Download anbieten. Sie meinen immer noch, das wäre gerechtfertigt und es wäre legal und nur die Nutzung sozusagen ist illegal. Aber das ist eigentlich auch egal, weil illegal und dann egal.
Mhm. Aber sie schreiben so schön
Pop-Tart-Time.
Popcorn Time is a project is legal. We checked 4 times, aber trotzdem machen sie irgendwie zu.
Ja, strange, ne?
Ist schon irgendwie ein bisschen blöd. Aber ich habe es ja letzte Woche Gott sei Dank noch runtergeladen, bevor sie zugemacht haben. Leider nicht ausprobiert, aber
also man hast du versucht, den Client zu benutzen? Kann man es nur nicht mehr runterladen oder kann man auch den Client nicht mehr benutzen? Oder
Warte mal.
Wenn der Stream gleich wegbricht, dann funktioniert Popcorn Time noch.
Kinder an der Dog Switch. Popcorn Time Beta.
Also weil ich mich halt frage, haben die einen Service dann dazwischen noch geschaltet? Also nutzt der Popcorn Time Client einen Service und der nutzt der sagt dir die Torrents? Oder macht das Ding das vollautomatisch? Weil dann
also erstmal kommt er hoch und sagt, Popcorn Time lädt Filme über sogenannte Torrents hoch und runter. Das kann in einigen Ländern illegal sein. Wir sind für keinerlei Probleme verantwortlich, die hier auftreten. Bitte vergewissern Sie sich also, dass Sie unsere Geschäftsbedingungen gelesen haben. Und
ja,
ich verstehe und möchte Popcorn Time trotzdem benutzen.
Alles gelesen. Weg jetzt.
Bitte warten. Also es sieht nicht so aus, als würde da was passieren. Scheint auch der Client nicht mehr zu funktionieren. Also hier passiert nichts. Er sagt die ganze Zeit, bitte warten. Und ich kann nichts machen. Ich kann der Chat meint gerade, ich kann jetzt meinen Computer hier auf eBay für 30.000 Euro verkaufen, weil ich noch Popcorn Time drauf habe, aber leider scheint das Ding nicht mehr zu funktionieren. Also das ist jetzt.
Kannst du mir das DMG geben?
Das ist jetzt auf jeden Fall tot irgendwie. Aber andere Leute haben sich gedacht, scheiß drauf, wir bauen dasselbe nochmal nach, weil wir finden es trotzdem total toll. Und andere Leute haben jetzt in irgendeinem anderen Forum den Client genommen und dasselbe nochmal gebaut. Und es wieder zum Download angeboten. Ja.
Tja, so ist das mit diesem Internet.
Tja, so schnell kann man tot sein und wieder auferstehen. Das Internet macht es möglich. Auch gut. Ja, es ist natürlich irgendwie schade, dass es sowas nicht in legal gibt. Ich habe ja nachher noch zum Heulen, was? Das passt genau in die Kategorie.
Genau in diese Richtung schießt das.
Genau.
Entschuldigung daher, für den militärischen Singsang, der muss heute anscheinend sein.
Du meinst, weil es auf der Krim so losgeht?
Ja, nee, du hast da mit der Folgensendungsnummer irgendwas.
Nicht.
Irgendwas Komisches.
So einfach ist das, nicht?
So einfach ist das.
So einfach ist das.
Ja.
Was ist denn der nächste Tote der Woche? Full Disclosure.
Genau, die Full Disclosure Mailingliste ist
tot.
Ja, genau.
Gut, die so haben, wie viele andere Mailinglisten. War die besonders?
Ja, na, Full Disclosure war ja die Mailingliste, diese Sicherheitsmailingliste, die doch öfter mal für Aufsehen erregt hat, weil Leute was gepostet haben und gesagt haben, also Full Disclosure geht natürlich darum, dass wenn es eine Sicherheitslücke gibt, die irgendwie gleich in allen Details irgendwie ausgeplaudert wird und nicht irgendwie erst demjenigen Zeit gelassen wird, das zu fixen und sowas, sondern Full Disclosure einfach rauf auf die Mailingliste und dann gucken wir mal, was passiert. Und derjenige, der diese betreut hat, sagt irgendwie, ja, er ist jetzt nicht mehr bereit, diesen Kampf weiterzuführen, weil es irgendwie einfach ein schwieriges Klima ist. Man wird ständig von irgendwelchen Anwälten kontaktiert und es ist irgendwie anstrengend.
Ja, wirst halt ständig angefeindet dafür.
Ja,
ne?
Genau. Und deswegen wird das jetzt ja leider nicht gemacht. Was bisschen schade ist, es gibt ja dann noch, wie ist das, Responsible Disclosure oder sowas, dass man es nur so halb macht oder erst dem Unternehmen so und so viele Tage Zeit lässt und sowas.
Mhm.
Ja, kann man alles verargumentieren irgendwie. Es gibt dann natürlich auch Unternehmen, die reagieren irgendwie gar nicht. Ja, die schreibt man an und lässt sie machen
dann
und
nix.
Dann machen sie trotzdem nichts. Nicht umsonst sind ja irgendwie viele 10 Jahre alte Bugs immer noch da. Weiß ich nicht. Müsste man jetzt drüber heulen, dass es weg ist? Ich meine,
ja,
es ist ja, nicht die einzige Möglichkeit. Also, wenn man.
Bleibt ja jedem, der einigermaßen Reichweite hat, die Möglichkeit, das irgendwo, ne? Und im schlimmsten Falle gehst du zu irgendwie den Leuten von hier Ars Technica oder so und sagst ihnen, hier, guck mal.
Ja.
Ne? Also.
Ja, ich glaube, also für Leute, für kleinere Leute ist es war das wahrscheinlich eine Möglichkeit, doch mal sich leicht Gehör zu verschaffen. Jetzt müsstest du sich, wenn du nicht selber schon irgendwie eine Internet-Ikone bist, doch ein bisschen mehr drum kümmern, wenn du wirklich willst, dass deine, dass die Lücke, die du gefunden hast, auch eine breite Öffentlichkeit erreicht und nicht nur,
ja,
weiß ich nicht, im Nichts verschwindet. Ich meine, wenn du irgendwas ins Internet postest und nicht die richtigen Multiplikatoren hast, dann
das leidige Thema.
Das halt dann.
Ja, auch. Also man darf halt nicht zu irgendwelchen Spiegel-Online-Redakteuren gehen, sondern muss schon gleich irgendwie zu den entsprechenden Quellen gehen. In entsprechenden Ländern.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Sicherheitslücke in, was weiß ich, macOS 10 oder so finden würde, dann würde ich damit sicher nicht zu den Leuten von der Zeit gehen oder vom ZDF, sondern dann würde ich mir halt überlegen, wer da so heutzutage von der Journalistengruppe.
Journalier.
Das wollte ich nicht sagen. Das ist so. Ja. Okay, ja.
Schauen Sie was.
Eine Mailingliste tot.
Ja, genau. Es könnte ja sein, dass jemand anders die Mailingliste dann auch wieder aufmacht. Und ja, dann haben wir bald einen Untot in der Woche. Nichtsdestotrotz, Diabolo 3.
Diabolo.
Ja.
Er schießt mit Diabolo-Kügelchen.
Diabolo 3, Diabolo.
Diablo.
Diablo. Diabolo. Ich
ja.
finde Diabolo ist gut. Ja. Diabolo 3, Auction House ist platt.
Ja, good riddance. Ja, war ja irgendwie lange absehbar, haben sie auch angekündigt.
Die haben also, ist es das letzte Diabolo gewesen?
Das ist das aktuelle Diablo, ja.
Und die haben da so Goldschwerter verkauft oder was auch immer.
Ja, das Problem war halt einfach, dass sie ja schon.
Aber das wollte doch Blizzard sowieso nie, oder?
Was heißt, das wollten sie nie? Ich weiß nicht, ob sie das wollten. Sie haben halt da ja auch Echtgeldauktionen gemacht. Also du konntest ja auch das, glaube ich, in Echtgeld auch zurückkonvertieren oder mindestens konntest du mit Geld dir auch da Credits kaufen. Und deshalb war das halt schon von Anfang an total blöd, weil da die ganzen China-Farmer gekommen sind und da halt irgendwie Cash-Moneys draus haben machen wollen und weil
okay,
halt auch viele Bugs in der Software drin waren, sodass du irgendwie ganz schnell Zeug meinen konntest, das ist alles nicht so gut gelaufen und dann haben sie es so weit entschärft, dass es halt einfach auch nicht mehr getaugt hat und also ich habe in diesem Auction-Haus auch damals, da hat man nur Schrott kaufen können. Man ist einfach lieber eine Stunde metzeln gegangen und hat da super Sachen bekommen, weil Und Diablo 3 war jetzt eh nicht so gut.
Hau!
Ah! Jetzt werde ich hier gehauen von irgendwo von bestimmt.
Virtuellen.
Jetzt kommt gleich so ein Barbar rein.
Mach Kopf ab!
Ja.
Habe ich nie gespielt, muss ich sagen, deswegen kann nicht? Ich da.
Nee. Aber 1 und 2?
Nee. Ich habe immer StarCraft gezockt, deswegen.
Ja, okay. Kann ja, ich. Also Diablo war super und das vor allem das zweite Diablo, das war episch. Und
so wie das erste StarCraft auch episch war.
Ja, siehst du, ich habe kein StarCraft
gezockt. Ja, siehst du. Dann können wir. Ja, dann los. Ja, genau. Faust hoch.
Können wir hier.
Ja, müssen wir jetzt mal ausdiskutieren.
Spielen.
Ausdiskutieren, was das Bessere ist.
Ja, also das Diablo 3 war auf jeden Fall nicht so der Weisheit letzter Schluss. Es war ganz nett gemacht, aber die Kampagne war halt irgendwie recht schnell vorbei. Und dann gab es in der ersten Version kein PvP, auch wenn sie es angekündigt hatten. Und
PvP?
Player versus Player Modus.
Achso.
Und dann gab es irgendwie viele Sachen nicht und das Auction House war crap und es war irgendwie alles so. Also es war so eine Art Call of Duty für Diablo. Es war so, man hat ein paar Tage gespielt und dann war man fertig. Und dann gab es nichts Interessantes mehr.
Und dann ist man wieder gegangen.
Ja, genau so. Und dafür hat man 60 Euro gezahlt. Nett.
Okay. Naja, also ich meine, Mt. Gox ist auch vor die Hunde gegangen, von daher.
Ja, das zeigt ja sozusagen, also das war ja sozusagen hier das Spieler Mt. Gox.
Jetzt geht
das echte Mt. Gox gleich auch noch mit.
Schon genau, das alte Magic the Gathering Online.
Was ist
gute
denn,
alte Zeit.
Was ist denn Windows 8 App?
Ach so,
was, warum ist das der Tote der Woche?
Warte, da fehlt ein Wort davor.
Ah, jetzt macht das Ganze Sinn. Firefox.
Ja, also hat uns auch irgendjemand getwittert, weil ich schon den Toten der Woche irgendwie vorgeschlagen hatte und dann hat jemand gesagt, aber es ist auch Windows 8, Firefox, Dings, App, tot. Genau, Liednehmer hat es geschrieben. Ich meine, ja, gut. Auch Firefox hat wohl erkannt, dass Windows 8 eine tote Plattform ist. Wing, wing, nudge, nudge. Und also da ging es um diesen App-Teil, das, was man da so auf dem Bildschirm, wenn man, also Windows 8 hat ja irgendwie diese zwei Modi, was totaler Bullshit ist. Und diesen App-Teil machen sie jetzt dicht, weil sie irgendwie, weil es keiner benutzt und weil irgendwie die Desktop-App wohl wahrscheinlich geschickter ist.
Ja, da gab es halt am Anfang, also ich habe das damals so mitbekommen, gab es halt auch Probleme mit der Performance, weil du nur in dem Fenstermodus so die ganzen Techniken verwenden durftest, also die Programmiersprachen verwenden konntest, um da überhaupt performante Anwendungen zu bauen.
Okay.
Zumindest habe ich es so mitbekommen, man darf mich gerne korrigieren.
Das war dann
ich bin
also
jetzt nicht so der Windows-Experte.
Verkrepelte Version.
Ja, genau. Und das andere da vorne, das waren halt alles, man konnte so C-Sharp und so halt irgendwie einsetzen, aber halt nichts, was Performance kann, ja. Und dann hat Microsoft so gemeint, so, ja, ist uns egal. Wir haben ja dann Browser integriert bekommen. Wir haben ja den goldenen Schlüssel sozusagen. Und da haben sich damals schon die anderen Browserhersteller alle so ein bisschen beschwert. Und haben schon angedeutet, ja, dann gibt's das halt nicht. So. Und da ja.
Dann spielen wir da halt nicht mit.
Genau, so. Und da ja der Metro-Screen, das heißt ja auch nicht Metro, das ist ja Windows 8-Style UI oder so heißt das jetzt, nach dem möglichen Rechtsstreit. Da das ja eh echt so mit Windows 8.1 auch schon wieder heftig zurückgefahren wird, interessiert es jetzt wahrscheinlich auch keinen mehr, dass es einen Browser nicht dafür gibt.
Ja.
Ja. Ich habe diese Woche stolz nochmal.
Wer weiß das?
Ja.
Das Metro und Dings, egal.
Ja, genau.
Die Oberfläche
ja. Ich habe die Woche stolz nochmal eine Windows 7 Lizenz gekauft. So.
Ja, ja.
Also, ich hatte keine Wahl, muss ich dazu sagen.
Du hattest keine Wahl, du musstest eine
Windows Lizenz kaufen. Es musste leider Windows sein, ja.
Ja.
Ja, wir haben viele Tote die Woche. Und Ingo spielt immer noch mit seinem Soundboard. Jetzt wird gleich das Notebook zugeklappt. Da hast du nichts zu, ja?
Erstaunt dir was?
Wird das Notebook zugeklappt? Wir haben noch einen Toten der Woche.
Ach, noch einen Toten?
Ja, und das ist das iPad 2.
Oh.
Das iPad 2 ist ja lange so irgendwie da geblieben als Lückenbüßer und wahrscheinlich, weil sie die Maschinen halt eh schon gekauft hatten bei Apple, als Einstiegs-iPad. Einfach nur so wahrscheinlich, dass man sagen konnte, ja, wir haben auch ein iPad ab $399.
Das tut so weh. Gibt's echt noch Leute, die das gekauft haben?
Ich weiß es nicht. Ich hab schon dumm. Von einigen Leuten das mitbekommen. Also wir haben immer ganz viele, gerade so Smartphone-Umsteiger von Android-Ecken haben mir immer so berichtet, so, das Retina, das brauche ich nicht. Ich kann auch so lesen.
Mhm. Ja, klar.
Ja.
Ja, ja,
ja. Und so überhaupt.
Naja, und ich habe auch noch große Mainframes im Keller stehen, weil das braucht man ja nicht, das Neuere.
Genau.
Diese neumodischen Laptops und so.
Ja, ja.
Braucht man nicht.
Und klar. Zu viel Pixel, da wird man auch wahnsinnig. Das ist so wie, als man früher gesagt hat, ja, also, das kann für die Gesundheit nicht gut sein, wenn du mehr als 30 Stundenkilometer dauerhaft fährst, ja. So viele Pixel zu sehen, dass man keine mehr sehen kann, ja.
Ist nicht
das
gesund.
Ist auf Dauer das für das
nicht
Gehirn
gesund.
Nicht gesund. Ja, also es gibt jetzt statt dem iPad 2 gibt es als neues Entry-Level-iPad eben das iPad 4, ja, so, also iPad 4 und das neueste oder das tollste ist ja gerade dieses Air. Im selben Zuge haben sie auch irgendwie ein iPhone 5C mit 8 GB, glaube ich, eingeführt bei Apple gerade.
Ja,
sie machen gerade irgendwie so halt Low-End-Zeug ein bisschen.
Ja, dann sollen sie halt auch den Preis Low-End machen, weil das kauft doch keiner für 400 Euro.
Das ist das Niedrigste, was Apple hinkriegt.
Ja, die haben immer noch 200 Euro Marge auf dem Ding.
Ja, das brauchen die halt auch. Die können den Preis nicht niedriger machen, weil sonst bitcht keiner mehr rum, dass Apple zu teuer ist. Tut mir leid.
Ja, dann sollen sie es halt lassen. Also ich meine, das iPhone C-Dings kauft doch eh kein Schwein.
Ja.
Ja.
In der Tat.
Ja, also.
Aber wenn es jetzt noch ein bisschen weniger Speicher hat.
Das ist halt schon... Mit 8 GB kann man nichts anfangen.
Das ist eine Rarität. Nachher kriegst du nur Flappy Bird auf das iPhone drauf, auf nichts anderes.
Apropos Flappy Bird, kommen wir noch gleich zum Untoten der Woche. Weil Flappy Bird kommt wieder.
Verkauft schnell noch eure iPhones bei eBay. Solange es noch die anderen nicht gerafft haben. Der Dong. Ja. Der Dong Nguyen. Der Nguyen, ja. Der hat getwittert. So.
Hat gesagt, ihr nervt mich alle, dann gibt's das halt wieder.
Der Mensch ist auch so maximal lethargisch, oder? Erst nerven ihn alle mit was mit deiner App, dann pullt er sie, ja, dann macht er hier überall einen auf dick sonst was mit, haha, ich mache noch so viel Geld mit dem Ding und jetzt nerven ihn wieder alle und jetzt bringt er die App wieder in den Store. Kann er sich mal entscheiden?
Ich verstehe es nicht.
Haben wir den
jetzt
irgendwie jede Sendung?
Ist es ja jetzt auch egal. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch irgendjemand interessiert, oder? Aber das Ding jetzt bringt er nicht.
Jetzt nicht mehr, nein.
Ja, nee, gut. Also, wer es beim ersten Mal nicht mitgekriegt hat, kann es sich ja jetzt nochmal installieren und wenn nicht, dann auch nicht, weil ist auch egal. Flappy Bird kommt auf jeden Fall wieder. Dann iTunes lokaler Sync kommt vielleicht auch wieder zurück. Also ich meine, wenn der Flydie hier wäre, würde er jetzt schon wieder sagen, brauchst du kein Mensch. Machen doch eh alle iCloud. Aber scheinbar haben sich doch genug Leute bei Apple beschwert, dass es jetzt zumindest in so einer internen Vorabversion von OS 10.9.3 irgendwie wieder drin haben.
Genau. Finde ich gut. Also wir erinnern uns mit Mavericks, also OS 10.9, war irgendwie in iTunes, in der aktuellen iTunes-Version, das war das so 11.1 oder so, war auf einmal die Funktion verschwunden.
Genau.
Seine Daten lokal zu synchronisieren und man soll doch bitte iCloud benutzen, ne?
Genau.
So war
also
das.
Kontakte, Kalender und sowas konntest du dann plötzlich nicht mehr lokal synchronisieren, sondern warst quasi gezwungen, die iCloud zu benutzen oder du warst mächtig, irgendwie dir einen eigenen Calder-Server und Kata-Server irgendwie zu installieren und dann vielleicht auch nicht, aber vorher ging es halt immer, war immer die Möglichkeit, das lokal zu machen. Du musstest nicht die Sachen zur NSA schicken, sondern konntest es halt ja auf deinem Rechner auch selber machen und das hatten sie dann entfernt und ich habe damals schon das gesagt, das ist irgendwie blöd, weil zumindest die Wahl lassen sollte man den Leuten, auch wenn es vielleicht 90% über die iCloud machen, gibt's ja immer noch 10%, die das nicht wollen, ne? Und ich weiß jetzt zumindest ein paar Pro-User oder auch ein paar Leute, die es einfach nicht alles in die Cloud schicken wollen, denen muss man halt auch die Möglichkeit bieten und ja, vielleicht geht das ja jetzt doch wieder. Ja, schauen wir mal, ob es wiederkommt. Auf jeden Fall Untoter der Woche, dass vielleicht der lokale Sync wiederkommt mit den iDevices.
Ja, ich finde, man merkt irgendwie, Apple ist mittlerweile als Unternehmen und auch von der Strategie her so groß, dass sie sich nur noch um gewisse Bereiche kümmern können. Also man hat gemerkt, okay, iOS 7 war nicht wirklich fertig, als es rauskam, speziell auf dem iPad. Jetzt solche Dinge, wie dass sie gerade an Low-Ends von ihrer von ihrer Price Range irgendwie neue Modelle oder so ersetzen und jetzt auch solche Dinge, weil das war ja eigentlich, das kann eigentlich nur so gewesen sein, dass jemand das übersehen hat, dass das aus dem iTunes rauskam. Ich weiß nicht, wieso man das absichtlich rausmachen sollte, weil es ja in der Windows-Version noch ging.
Ja, also ich meine, man kann schon sagen, irgendwie, ja, die wollen halt unbedingt, dass sie ihren Cloud-Service benutzt.
Möglich, ja. Ja, also ich glaube halt einfach, das ist mittlerweile auch bei Apple so komplex, dass da manchmal so dann so Entscheidungen getroffen werden, so nach dem Motto, wir müssen jetzt aber shippen und jetzt macht das mal so. Und wir kümmern uns irgendwie darum, in so Zeiträumen wie jetzt. Also von Apple steht ja jetzt gerade nichts Großes an. Sie haben ja alle gut getrollt, dass alle anderen jetzt irgendwie Uhren bauen. Und Apple macht da selber wahrscheinlich gar nichts und jetzt nutzen sie die Zeit gerade, um mal wieder ein bisschen nachzuholen. Ja, schön. Ich wüsste nicht, warum ich iCloud nicht verwenden sollte, außer Sicherheitsrisiken, die ich eh schon mehr als genug habe heutzutage.
Ja, egal. Ist jetzt halt so. Schauen wir mal.
Genau, kommt wieder.
Dann McAfee der Woche.
Der McAfee der Woche, der uns als erstes sogar von Mark, glaube ich, irgendwo auf Twitter irgendwie zugetragen wurde und dann irgendwie auch von anderen Hörern.
Ja.
Das ist einfach super. John McAfee uses this.com.
Ja, sitzt da mit seiner Knarre. Security Consultant ist auch total gut.
Es ist einfach so super geschrieben. My tools for National Security Consulting are primarily a semi-auto 22 caliber rifle. With a silencer.
Und er benutzt ein Samsung Note 3. Ich verstehe, ist es echt oder ist es fake? Ich bin mir nicht sicher.
My favorite real-time software is the XM153 remote control software that comes standard.
With a machine gun.
Mit so einem dicken 50er MG. Nicht schlecht.
Yeah.
It is solid, never crashes. Ach ja, McAfee.
Ja. Der hat Spaß.
Ja,
wenn es kein Fake ist, dann hat er Spaß.
Nein, das hat doch hier, da steht doch irgendwo, this is a wafer baby snafu, das hat doch irgendein anderer Typ geschrieben hier. Oder?
Keine Ahnung. Egal. Was auch immer, McAfee der Woche, guckt es euch an, hat Spaß. Dann haben wir vor. Ich weiß gar nicht, kommen wir zu den News. Vorletzte Sendung, irgendwie erzählt, dass irgendeiner mal rumgefahren ist in Amerika und den Bitcoin-Erfinder gesucht hat und gefunden hat. Stellt sich heraus, war gar nicht der Bitcoin-Erfinder.
Stellt sich heraus, ordinary Japanese guy.
Der zufällig Nakamoto heißt und noch nie was in seinem Leben von Bitcoin gehört hat. Und wahrscheinlich, den es jetzt auch gestresst hat, dass plötzlich so viele Leute vor seiner Tür standen und irgendwie ihn
er hätte ja auch sagen können, oder so. Ich bring Flappy Bird neu wieder raus, wenn du mich so stresst.
Ja. Der jetzt irgendwie noch mehr Probleme hat als vorher, aber vielleicht auch ganz viele Spenden über Reddit kriegt, ich weiß es nicht.
Ja, es hat sich irgendwie abgezeichnet, weil ich finde, da allein, dass nur eine Quelle das dann so berichtet hat und nur die so, oh, ich habe ein Interview damit mit dem gemacht und dann auch ganz viel dementiert wurde im Internet von, also ganz viele Sachen rauskamen, wo es einfach nur hieß, nein, das hat er angeblich nie so gesagt und so, deutete schon so in die Richtung, dass die sich
hat
da ein bisschen...
Bitcoin statt Bitcoin gemeint?
Genau. Ja, hier, ich habe Bitcoin gearbeitet. Ich bin der Chef von Bitcoin.
Bit.com. Keine Ahnung.
Ja.
Also, er hat keine Ahnung.
Ja. Heißt halt Nakamoto, hat den falschen Namen. Dem Moment.
Das ist vielleicht alles nur. Die NSA steckt dahinter.
Am Ende hat es die NSA gemacht, oder nee, die CIA, weil sie waschen damit wieder Drogengeld.
Das ist doch die neue Verschwörung.
Sie haben an die Russen eine Atomrakete verkauft und waschen damit das Geld.
Okay. Naja.
Gut. Ja. Gut, ist er es halt nicht, ne?
Ja, aber trotzdem ist sein Leben einmal auf den Kopf gestellt worden. War wahrscheinlich auch nicht so ganz lustig für ihn jetzt. So. Vorher so ein ruhiges Leben, irgendwo sein Haus, toll Spaß, und dann kommt plötzlich irgendjemand vorbei und meint, du bist doch der Erfinder von Dingsbums oder Kameras, Blitzlicht.
Ja, das ist in den USA ja auch ganz, ganz krass anders als hier. Also in den USA hast du dann halt einfach mal nur so einen Trailerpark irgendwie vor deinem Haus stehen mit den ganzen Leuten, und die belagern dich einfach nur zu Ende. Also, weil sie halt auch in jede Newsstation dann da sein will. Naja.
Ja, sei es rum. Kommen wir zu ButterFS. Weil ButterFS, ja, das ButterFS auf dem Desktop hatten wir ja ausgerufen.
Genau, es kann keine Folge vergehen ohne ButterFS.
Genau, und wie quasi angekündigt schon, dass das jetzt überall Standard wird, habe ich ja, glaube ich, vorausgesagt, macht das auch OpenSUSE so. Dann in der nächsten Version, die wahrscheinlich erst im November kommt, weil sie ein paar größere Änderungen haben, haben sie angekündigt, dass ButterFS das Standard-Desktop-System, also Filesystem sein wird, wenn du so frisch installierst. Und ja, das zeigt doch, ButterFS ist reif für den Desktop.
Oder sie denken zumindest, es ist reif für den Desktop.
Genau, also ich habe jetzt auch, wann haben wir das letzte Mal drüber geredet? Weiß nicht, ist schon ein bisschen her, aber seitdem läuft mit ButterFS tatsächlich relativ stabil bisher. Also ich habe es ja ganz am Anfang mal richtig abschießen können, wo ich immer noch nicht weiß, warum und was das jetzt für ein Bug war. Aber seitdem läuft es gemütlich. Ich habe nochmal eine 4 Terabyte Festplatte reingesteckt und nochmal sich synchronisieren lassen und der Balancing gemacht, dass er das auch wirklich schön tut. Und ja, landen immer fleißig Daten drauf und funktioniert soweit. Also bisher bin ich doch ganz zufrieden, bis der nächste Bug auftritt und wieder alles frisst. Hm. Und ich dann groß hier in dieser Sendung fluchen werde. Aber bisher läuft noch alles. Und gut, November ist natürlich auch noch ein bisschen hin. Bis dahin kommen wahrscheinlich noch 2 Linux-Kernel raus. Wer weiß, was sie bis dahin noch alles so gefixt haben oder nicht.
Ja, und halt immer auch nur, wenn du frisch installierst.
Ja, na klar, wenn du schon OpenSUSE hast und nur ein Update machst, würde er nicht dein X4 in den ButterFS umwandeln. Geht zwar auch, also man kann ja sein X4-System einfach umwandeln, habe ich jetzt noch nicht probiert, weil ich bin dann doch eher der Typ, der sagt, ja, wenn schon, dann clean gleich und lieber die Daten drauf kopieren als alles andere. Gilt jetzt natürlich nur für Neuinstallationen bei OpenSUSE 13.2. Ich denke mal, Fedora wird das auch irgendwann noch dieses Jahr machen und gut, Debian würde es nicht machen.
Ja, ja, viele Leute wird es leider doch erst erreichen, wenn es auf Ubuntu der Standard wird. Aber das sind ja angeblich keine Linux-User, ne?
Nee.
Habe ich irgendjemand sagen gehört.
Genau. Das sind die ganzen Leute, die jetzt von Windows XP irgendwie rüber migrieren.
Das wäre doch super, wenn Windows XP am Ende so ein ISO-Image anbietet. Hier,
das ist das neue Update.
Genau.
Sieht alles anders aus.
Fast
aber
genauso aus.
Aber wäre euch auch mit Windows 8 passiert. Da sieht auch alles anders aus.
Genau. Ihr könnt wählen. KDE oder GNOME.
Ja. Gut, dann Twitter will vielleicht Ad-Replies entfernen.
Ja, also es gibt so einen BuzzFeed-Artikel und der hat es auch zu The Next Web geschafft, dass Twitter anscheinend darüber nachdenkt, sagt zumindest diese Head of News bei Vivian Schiller irgendwie, dass sie Ad-Replies und Mentions in gewisser Weise streamlinen wollen. Und der Gedanke dahinter ist so mehr oder weniger der, dass neue Twitter-User das wohl nicht verstehen würden, wenn ich ein Ad-Reply mache. Also ich verstehe auch,
dass... Geht doch alle nach Hause.
Ich verstehe das auch nicht so ganz, was die sich da zusammen fantasieren. Und Hashtags, also Ad-Replies und Hashtags sollen möglicherweise rausfallen. Gut, Hashtags waren echt schon lange eher so ein bisschen ein Klotz am Bein. Hashtags waren super, um gezielt Dinge zu muten. So.
Ja.
Also wenn zum Beispiel irgendwie halt jetzt mal wieder, in der Stadt irgendwas los ist und so, dann kannst du das super wegmuten von allen, auch die jetzt irgendwelchen Blödsinn da retweeten oder so. Aber halt natürlich auch immer nur dann, wenn die Leute brav das Hashtag verwenden, was halt die meisten nicht tun. So.
Ja, gut, Hashtags waren immer eine Möglichkeit, halt mehr Metadaten und Semantik ein bisschen reinzubringen, ne?
Ja, also neben dem ja, auf jeden Fall. Oder dafür waren sie ja ursprünglich gedacht, aber das hat ja nie jemand sinnvoll benutzt, oder? Also ja, in den Anfangszeiten, wo halt nur die guten Leute auf Twitter waren. Aber in den letzten...
Du meinst, naja, seitdem jeder dieses Internet benutzen darf und jeder auf Twitter ist, funktioniert das ja alles nicht mehr so richtig.
Ja, bei Instagram ist das immer so schlimm. Also bei Instagram ist das ja so ein Sport irgendwie. Du machst ein Foto und dann machst du irgendwie ein Wort als Kommentar oder so und dann machst du noch so 100 Sätze hinten dran, alles mögliche gehashtaggt so. Ja, und da ist auch noch eine Katze in dem Bild und ist auch noch Essen und es war Sonne und es ist ein Foto und ich bin hier in Stuttgart und so. Naja.
Das bringt es nicht. Aber
genau, Ingo hat die Reaktion aber auch schon so super zusammengefasst. Wir normalen Twitter-User denken uns nur so, was bitte? Wie? Was? Keine Ad-Replies mehr? Genau. Na, man kann schon noch replyen, aber es ist dann nicht mehr so ein Ad-Reply. Ich weiß nicht, ob das
aber
vor
grade,
dem Hintergrund
also,
ist, dass Ad-Replies sehe ich ja nur, wenn ich den beiden Leuten folge und ob sie das vielleicht irgendwie so hinkriegen, dass das irgendwie so aussehen soll, als wäre auf Twitter mehr los oder so. Ich weiß es nicht. Also die machen auch nur noch komische Entscheidungen bei Twitter in den letzten Monaten und Jahren, finde ich.
Ja, aber gerade, also selbst wenn ich zum Beispiel den ersten Teil nicht mitgekriegt habe und nur die Antwort sehe, kann ich ja so mal draufgehen und gucken, wie das Gespräch aussah. Das würde ich ja dann alles nicht mitkriegen. Wie sieht denn das dann aus in den ganzen Twitter-Clients, wenn da plötzlich dann nur noch irgendwas steht und du nicht mehr weißt, es war eine Antwort auf irgendwas und du könntest dir mal diese Konversation angucken. Das ist...
Auf jeden Fall.
Macht keinen Sinn. Also außer man stampft halt diese ganzen Twitter-Clients ein und benutzt nur noch den einen wahren Twitter-Client, der dann immer gleich die volle Konversation anzeigt, das volle Gespräch, dann vielleicht, aber ja, dann ist es wirklich irgendwie nur noch Gesprächsfetzen sehen. Ja, es ist für die Leute, die tatsächlich Twitter so wie SMS und WhatsApp benutzen, für die macht das vielleicht Sinn, für alle anderen, nee, die möchten Ad-Replies, glaube ich, weiter haben. Und ich würde Twitter diesen Weg nicht empfehlen. Aber gut, wer hört schon auf mich, ne? Kommen wir zu Android Wear. Google hat gedacht, Android könnt ihr auch mal noch so eine extra Variante rausbringen, die nur für so Smartwatches und Dingies ist.
Wearables ist, ja, was sich ja auf der, was war dieser eine CES, letztes Jahr, irgendwann vor einem halben Jahr oder so war doch CES in LA und da hat sich ja abgezeichnet, irgendwie alle machen Wearables.
Ja.
So. Und
alle bis auf Apple.
Ja, genau. So, Apple hat nur mal gesagt, so, wir fänden Wearables ganz cool und alle sind gerannt und haben Wearables gemacht und jetzt hat Android, Google auch ein Android Wear Projekt da aus dem sonst was gehoben und ja, sieht erstmal ganz gut aus, ist halt im Wesentlichen so eine Google Now, ne, also für eine Uhr, dass halt das Interface so klein wie möglich ist, man benutzt es alles über Sprachsteuerung im Wesentlichen, also wenn man irgendwie was diktiert oder so. Was schon in dem Video, das sie da haben, auch wieder total creepy aussieht, wenn Leute mit ihren Uhren sprechen. Und auch natürlich wieder ganz viele Reaktionen auf Twitter und so hervorgerufen hat mit, demnächst werden wieder die Leute in der Bahn stehen und in ihre Uhr reinschreien. Die zwei Dinge, die man am liebsten macht, irgendwie so Voice Recognition mit Uhren. Und
ja, na, Google Now soll ja auf diesen Uhren total abgehen.
Ja, bestimmt. Ja, wird's auf jeden Fall, ja. ja, und das, also was ich daran am interessantesten finde, ist mal so auf den Punkt zu bringen, sie haben endlich es mal, hat es mal jemand gemacht und hat ein rundes Display gebaut.
So wie Uhren an sich
genau,
aussehen.
Genau, ja. Also es gibt ja zum Beispiel das Paradebeispiel dafür, dieses Moto 360. Also das wird die Uhr von Motorola sein. Deshalb hat Motorola wahrscheinlich auch keine coolen Handys mehr gemacht in letzter Zeit. Die haben alles an der Uhr entwickelt. Und das ist halt echt eine Uhr mit so einem richtigen Ziffernblatt. Und das ist rund und sieht ganz cool aus. Und sie haben halt auch entsprechend ein Display mit rund da reingepackt, wo ich mich frage, wie das geht. Also wie genau so die Herausforderung da ist, so ein rundes Display zu machen, weil du hast ja bestimmt dann so ein bisschen Pixelüberlappung. Ich frage mich auch, wie das dann ist für Entwickler, damit zu arbeiten.
Das ist
also,
Retina, du siehst die Pixel nicht.
Ach so, und die gehen einfach rundherum. Ja, genau. Also wie das dann auch von der wie das Display hinten dran als Ressource gemanagt wird, weil das war so, ehrlich, in den letzten, ich weiß nicht was, seit ich Displays kenne, seit man das für Displays irgendwie entwickelt, war klar, ein Display ist eigentlich immer ein Rechteck. Also in irgendeiner Weise. Es hat eigentlich immer Kanten und Ecken gehabt. So, und es war nie irgendwie, dass es komplett rund war. Und deshalb frage ich mich, wie so ein SDK damit klarkommt. Also was sie alles tun müssen oder was alles so Grenzfälle sind, die dann jetzt erst auffallen. Ich finde auch interessant, wie sie mögliche, also vielleicht haben sich die Designer total gefreut, dass sie da eine schöne runde Uhr jetzt bauen können, aber die Engineers haben sich bestimmt mäßig geärgert, ja, dass sie jetzt da irgendwie so in was Rundes ihre ganze Elektronik reinpacken können, müssen, weil dann hast du ja nirgendwo eine saubere Kante. Also du musst dann erstmal so in das Runde, so wie so ein Rechteck, so ein Baseframe reinbauen und in dem kannst du dann bauen.
Ja, aber, ja, ist aber schön. Wenigstens mal wieder ja, Aufgabe und nicht cool. So irgendwie langweiliges Zeug.
Definitiv cool.
Mhm. Ja, werden jetzt auch gleich, eine Motorola-Uhr hast du schon erwähnt, ich glaube LG will auch noch eine bauen. Ist die Frage, ob man jetzt wirklich nochmal ein extra Betriebssystem-Abkömmling dafür braucht, aber...
Naja, es ist ja im Prinzip Android, oder? Also es ist halt eine spezielle Unterform des SDKs nachher, denke ich mal. So. Und,
ja.
Damit ist ja die Richtung klar vorgegeben, das wird früher oder später wird das zusammen integriert. Ja.
Ja. Gleichzeitig oder einen Tag vorher hat, glaube ich, auch Samsung angekündigt, hey, wir bauen doch da noch so Titsenwatch.
Titsenwatch.
Und bevor ihr eure Titsen watchen könnt, brauchen wir auch noch ein SDK dafür. Und deswegen haben sie jetzt nochmal für Titsen ein extra SDK rausgegeben, was irgendwie für diese Wearables und so auch nochmal extra angepasst ist.
Ja. So.
Also ich meine, du, Titsen kommt ganz groß. Ich sag dir das.
Mhm,
ihr lacht alle
Titsen
darüber.
Titsen kommt ganz groß auf Uhren raus.
Ja. Naja, Samsung will sich halt immer noch nicht so richtig abhängig machen von diesem Android-Zeug und denkt, dass es mit Titsen irgendwie noch die Chance hat. Es gibt ja, glaube ich, es gibt zwei Geräte irgendwie. Es gibt schon eine Titsen-Uhr, ne? Und es gibt auch noch so ein Tablet mit Titsen, aber das war es auch schon bisher. Und das reicht leider nicht, um Entwickler genug anzulocken. Ja, naja. Aber es gibt jetzt ein SDK dafür und wenn ihr schon immer mal was für Titsen bauen wolltet, dann könnt ihr das jetzt tun. Es gibt zwar keine Hardware dafür, aber ein SDK. Das ist doch schon mal gut. Ja.
Mhm.
Dann irgendjemand geht weg von GitHub.
Ja, Judy Ann Haworth, die ich vorher auch nicht wirklich kannte, also von der ich nicht viel gehört habe. Ja, es gibt immer mal wieder so Blogposts, wenn sie einen neuen GitHuber haben oder Jithuber haben. und ich finde daran eigentlich nur interessant, dass wie sie jetzt da weggegangen ist, was das für eine Geschichte war, weil das hört sich schon ziemlich crazy an. Dass sie da von der Frau eines der Mitgründer da irgendwie belästigt wurde und da irgendwie unter Druck gesetzt wurde und die sich irgendwie so dargestellt hat, als könnte sie feuern, also total crazy. Und dann war da irgendwie noch eine Geschichte mit irgendeinem anderen GitHub-Engineer, der irgendwie halt was von ihr wollte und sie hat ihm halt gesagt so, nee, du, ich habe eine Beziehung mit einem anderen und der hat sie dann nicht in Ruhe gelassen und so.
Und gut, aber dann gibt's doch überall. Also
ja, und dann hat sich halt auch dummerweise einer der Founder, als sie ihn drauf angesprochen hat, nicht sonderlich schlau, was das angeht, verhalten, hat es halt irgendwie anscheinend verschleppt oder so, das Problem. Ich habe während ich das gelesen habe, habe ich auch so in den meisten Fällen gedacht, so, okay, ja, das habe ich jetzt auch schon echt an vielen Stellen erlebt, dass solche Sachen vorkommen. Ich würde nicht mal sagen, dass das groß was mit Sexismus zu tun hat, sondern generell, das passiert auch bestimmt vielen anderen Kolleginnen und Kollegen so.
Ja, das ist so wie Mobbing. Das ist halt ein scheiß Problem, aber du wirst es halt nicht richtig los.
Genau, und das ist jetzt so das erste Mal, dass irgendwie so ein kleiner irgendwie Schatten irgendwie auf das Licht von GitHub halt irgendwie fällt, weil GitHub halt bisher immer so glorios die tolle Firma war irgendwie, da wo angeblich jeder arbeiten will oder so. Und weil sie sich alle lieb haben und weil hier müsste keiner arbeiten, aber wir tun es alle so gern und so und lalala. Mhm. So, ja. Und ich finde auch, da ist jetzt dann irgendwie ein bisschen mehr reingelesen am Ende, als es war. Da sind persönliche Verfehlungen im Wesentlichen von einzelnen Personen drin. Da ist nicht die Organisation GitHub in dem Sinne, finde ich, schuld. Und dann haben sie selber einen Blogpost veröffentlicht, also einer der drei Founder oder der aktuelle CEO, der defunct, hat dann einen entsprechenden Blogpost veröffentlicht und hat halt geschrieben hier, okay, gut, wir klären das jetzt und dafür haben wir mal diesen einen Founder, um den es geht und den Engineer, um den es geht, mal hier in Urlaub geschickt, was eine total richtige Entscheidung ist. Und diese angebliche Frau dieses Founders, die da diese Julianne Horvath fertig gemacht hat, die darf jetzt nicht mehr in das Büro kommen. Also für mich hat das ein bisschen so den Glauben an die Firma insofern halt wieder hergestellt, weil sie da so offen dann auf einmal kommunizieren.
Ja, und ansonsten passiert das so blöd, das ist halt ja wie in jeder guten Firma mal. Ja. Naja, also auch GitHub ist nicht gefeit vor solchen.
Niemand ist gefeit vor Menschen, ja.
Ja.
Das ist so im Wesentlichen.
Und viele Menschen auf einem Haufen
nicht gut
machen dumme Dinge. Ja. Okay. Jetzt bin ich leider nicht mehr. Ich bin hier.
Java 8. Der Chat hat es vorher eingefordert, dass wir über Java reden. So, und jetzt haben wir zwei. Vergnügen.
Ich habe keine Ahnung von Java.
Jeden einzelnen Punkt in den Release Notes durchzugehen.
Du willst die Hörer quälen, oder?
Und uns ja, auch. Und vor allem uns, ja, genau.
Ich bin dagegen.
Ich bin auch dagegen.
Okay, dann lassen wir es. Genau. Java 8, okay.
Genau. Gib Java 8, danke, tschüss. Okay, thanks, bye. Da gibt es irgendwie so komisches Lambda-Feature, ich weiß nicht was.
Stimmt, da haben wir schon
dann,
mal drüber
haben
geredet.
Dann alle gesagt so, ja, das wird voll die Java-Entwicklung und so verändern. Und ich dachte mir nur so, ja, okay, in 10 Jahren, wenn dann Java 8 endlich mal überall benutzt wird, vielleicht, man weiß es nicht. Burp.
Java 8 wird nie irgendwo benutzt.
Genau, kommen wir zu Dingen, die auf jeden Fall auf direkt benutzt werden. Letzte Folge hatten wir 2048 und das Spiel ist gerade natürlich so durchburnen, dass sich
das macht alles keinen Sinn.
Einfach ein paar Klone davon im Internet angefunden haben. Das erste ist natürlich Doge 2048.
Ich spiele gerade Flappy 2048.
So good. Such player. Many game. Ja. Es ist leicht epileptisch. Flappy 2048 ist auch sehr schön.
Ui, 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 ui.
Ich lasse euch einfach mal hier alles mit Ingo.
Kein Sinn. Ui, 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 2, 3. Ah, und wieder 0. Ah, Menno.
3 nur.
Ja, also Flappy 2048 ist gar nicht 5. So. 5.
6. Es waren gerade 6. So.
4, 5.
So. Aber das Tollste für fleißige Zuhörer dieses Podcasts ist Bash 2048.
Das hast du aber auch noch nicht ausprobiert, oder?
Nein, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das mache ich jetzt
irgendein Hörer
live. Machen wir das jetzt hier.
Irgendein Hörer hat uns das doch weitergedingst.
Das mag sein.
Ja.
Ja, der Yashik, wenn ich mich recht entsinne, hat uns das geschickt. So, und das müssen wir jetzt natürlich auch live hier mal kurz ausprobieren.
Ja, mach mal.
Nicht wahr? So.
Ich bin ja dagegen.
Du kannst ja Axel Stoll so lange fragen, was er davon hält. Ja, funktioniert.
Das ist ganz wichtig.
Funktioniert, kann ich bestätigen. Bisschen wenig Animation.
Ach was.
Dadurch.
Quellcode auch richtig angeguckt, nicht, dass er jetzt seine Festplatte löscht.
Ja, ja, nein, der hat jetzt gerade noch hier Windows runtergeladen und dann ist gut. Ja, es gibt einfach nur gute Dinge auf GitHub. So. Andere gute Dinge, die es auf GitHub gibt.
Ja, keiner.
Ja,
ja.
Andere gute Dinge, die es auf GitHub gibt.
Ja, so ist das. Die Unreal Engine.
Ja, aber da muss man dafür bezahlen.
Ja, das ist total crazy.
Ich verstehe es nicht.
Ja, du musst dich registrieren, musst bezahlen und dann darfst du auch den Quellcode benutzen.
Und zwar für $19 im Monat.
Und 5% Beteiligung an deinen Reinerlösen.
Aber wenn ich den Source Code kriege, kann ich ihn noch einmal runterladen.
Das ist genau der Punkt. Ja, der Punkt ist der, wenn du halt die $19 pro Monat zahlst, kriegst du halt auch die ganzen Updates und so weiter, also die sie an den Unreal-Quellcode machen, an dem Engine-Quellcode so, und die ganzen Tools und so, und du kannst es dann halt auch direkt runterladen oder du kannst halt den Quellcode selber nehmen, verändern. So. Und wenn du aufhörst, dann, also das zu bezahlen, dann kriegst du die Veränderungen nicht mehr. Ich habe auch gedacht, das klingt nicht so wirklich durchdacht, aber wahrscheinlich machen sie es mittlerweile eben so, dass sie halt sowieso so viel Cash Moneys mit der Lizenzierung der Engine verdienen.
Dass es ihnen egal ist.
Dass es ihnen egal ist, wenn da irgendwie so ein paar kleine Indie-Entwickler jetzt hier irgendwie ein paar Spielchen damit machen und dann halt nur einmal $20 bezahlt haben im Prinzip. Ja. So ist das.
Ja, okay.
Und Unreal Engine ist halt so momentan gefühlt so die kompletteste Engine, die es gibt. Für Windows, Mac, iOS, Android. Ein riesen Toolchain hinten dran. Das hat mich auch schon überrascht, das zu lesen. Also war jetzt oder ist ja jetzt gerade GDC, Game Developers Conference. Aber witzigerweise scheint das nicht so unerwartet gewesen zu sein, weil gleichzeitig die Jungs von Crytek aus Frankfurt gesagt haben, ja, und wir machen das Gleiche, aber für die Hälfte. Also,
super gut.
Die CryEngine kommt auch für Linux, das ist die eine News.
Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon.
Genau. Und klar, wegen SteamOS, ne? Mhm. Und das andere ist, es gibt jetzt CryEngine as a Service.
Für 9,90 € oder US-Dollar, man kann sich das raussuchen.
Genau, dann Engine as a Service Program.
Hat man ja einen schlechten Wechselkurs, ja.
Und ich glaube, da geht es jetzt weniger um, dass man den Quellcode kriegt, sondern man kriegt halt, kann die Engine halt nutzen, so habe ich es gelesen. Und dafür steht aber gerade auch nichts davon drin, dass sie dann irgendwie Royalties haben wollen, also Beteiligung.
Engine as a Service, EAS.
EAS, ja. EADS, EAS.
EAS.
Engine as a Service ist das neue 2014er Stichwort.
Aha. Ja, total gut. Crytek has a studio in Kiew, Ukraine. Ukraine,
ja.
Das ist ja total toll von euch. Ist schon überrannt worden? Sind da jetzt Nazis? Lauter Nazis? Viele Nazis? Oder viele Russen? Oder so.
In Kiew?
Ja.
Da würde ich sagen,
ganz viele Nazis.
Ukrainer sind da ganz viele.
Ganz viele.
Ja, die haben das Studio da schon relativ lange. Also ich glaube, das Studio in Kiew hat ja, wenn ich mich recht entsinne, Warface gemacht. Also
muss man wissen.
Ja, das muss man wissen, dass sie das lange haben.
Ja.
Das muss man wissen, um zu verstehen, wie sie jetzt, wie klappt das, dass die beide gleichzeitig irgendwie mit so einem Announcement rauskommen? Das finde ich schon.
Die haben sich halt gedacht, das ist Games Developer Conference.
Bestimmt niemand was dazwischen den Unternehmen erzählt.
Und die CryEngine unterstützt jetzt auch Mantle.
Mantle, genau.
Also das, was AMD da gegen DirectX.
Genau, diese DirectX-Alternative, die low-leveliger sein soll irgendwie als DirectX. Und
schneller, zumindest unter bestimmten Bedingungen.
Genau, wenn man es kann, ist sie schneller. Wenn nicht, nicht. So wie mit allem, wenn man es kann, geht's. Ja, CryEngine bekommt auch Mantle Support, genau. Wobei es irgendwie sich komisch gelesen hat, weil ich in dem Announcement das so gelesen habe, dass es nur, also dass man sich bei jedem Spiel aussuchen kann, ob man das dann auch in Mantle implementiert. Ich hätte gedacht, das ist halt ein Feature der Engine. Also,
was?
Ja, es hieß irgendwie so, manche von den Titeln werden das bekommen und manche nicht. Also ist die Frage eher die, werden vielleicht manche Titel nicht auf diese Version der Engine setzen? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach nur undeutlich
oder die
geschrieben.
Werden nicht mehr geupdatet oder so.
Ja,
ansonsten,
möglich.
Ja. Wow. Also ich denke, wenn manche da ist und schneller ist, dann kann man das ja auch verwenden.
Ja, wobei das mit dem Mantle-Thema ja auch so ein bisschen blöd ist, weil das ist zwar schneller und es ist besser und es ist mehr toll, allerdings wird es gerade irgendwie nur von den schnellsten Grafikkarten unterstützt von AMD. Die haben ja eh keine Performance-Probleme.
Nee, also es wird auch von diesen ganzen APUs unterstützt, ich glaube. Und da ist es wohl auch wirklich, wo es seine Tolligkeit wieder mal ausspielt.
Seine Tolligkeit.
Weil da ist halt eine relativ langsame CPU drin, aber irgendwie der Grafikkern ist nicht so schlecht und irgendwie das zusammen ist dann halt schneller, besser, höher als das, was Intel gerade machen kann. Aber ansonsten auf einer dedizierten GPU ist das Ganze, glaube ich, langsamer. Oder es nimmt sich irgendwie nur 0, irgendwas Prozent, wo es halt nichts ausmacht. Aber gerade auf diesen Kombi, also auf diesen APUs, die AMD da rausbringt, da bringt's halt was.
Ja. Okay.
So hab ich das zumindest verstanden.
Ja, dann ist das.
Ihr könnt
ja
mich ja gerne korrigieren, wenn das mal wieder Bullshit war.
Alles. Ja, also ich habe das eigentlich auch ziemlich cool gefunden, dass da mal irgendwie eine Alternative zu DirectX geschaffen wird, weil ich halt das Gefühl hatte, okay, OpenGL
ja,
hat sich in gewissen Punkten durchgesetzt, aber unter der Spieleentwicklung für Windows und für die Xbox so nach dem Motto wird sich's nie durchsetzen, weil ja, halt einfach DirectX da der Platzhirsch ist, aber DirectX ist halt auch stagniert in den letzten Jahren.
Na, also sie sind schon ein bisschen getreten worden. Also ja. dieses neuen Version, die lief ja irgendwie ewig lange.
Ja, gefühlte also
10
ja,
Jahre
also,
oder so.
DirectX 11 hat mit Tessellation schon ein ziemlich cooles Feature gebracht, aber man möchte so meinen, dass da irgendwie auch in ein, zwei Jahren mehr geht als nur ein, zwei solcher Kernfeatures.
Na und, du musst ja sehen, dass die meisten, dadurch, dass es jetzt Steambox gibt und dass es ja Mantel gibt und sowas, doch der Druck noch mal ein bisschen größer geworden ist, vielleicht nicht alle Spiele nur ausschließlich in DirectX zu entwickeln. Und wenn man was Plattformübergreifendes will, dann bleibt halt nur OpenGL gerade.
Ja, das ist auch gut so. Also speziell im Mobile-Umfeld ist ja OpenGL-ES der Standard.
Ja.
So, da gibt's ja gar nichts von DirectX, Microsoft.
Gott sei Dank.
Ja. Gibt's da was von Microsoft?
Gibt's da
Nein.
was von Microsoft? Genau, DirectX 9.0 ist 2002 erschienen und dann 10 ist erst 2007 erschienen.
Ja,
also
aber da gab's,
waren da irgendwie 10 Jahre, wo
ja,
nichts passiert ist.
Ja, aber da gab es ja den kleinen klingenden, aber gar nicht so kleinen Sprung von DirectX 9.0 auf 9.0c.
Ja, das waren 2 Jahre und dann ist immer noch 5 Jahre nichts passiert.
Ja.
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 Das ist in der Spieleentwicklung Jahrzehnte.
Ja.
Wo sie nichts gemacht haben. Ja. Wo sie einfach gedacht haben, oh, wir sind fertig.
Muss man
das
wissen.
So, das ist so wie ihr Internet Explorer. Die haben auch gedacht, mit Version 6 sind sie einfach fertig, bis dann andere kamen.
Haben sie gemerkt, dass sie nur fertig waren, ja.
Genau, fertig. Fertig waren, ja. Gut. Auf Windows Phone gibt es kein OpenGLSES, sagt der Chat. Habe ich jetzt nicht verifiziert, weiß ich nicht.
Hm. Womit, ja gut, dann
womit Windows Phone einfach
ist. Ja, das
auch
ist halt noch mehr ein Grund, dass Windows Phone einfach maximal retardiert ist, ja.
Ja.
So.
Ja. Dann sollen sie sich auch nicht wundern, dass da keine Spiele kommen. Fucking Science im Fernsehen.
Ja, so ähnlich. I fucking love Science. Das ist eine Facebook-Seite ursprünglich gewesen und dann auch ein Blog und das ist ein sehr cooles Blog, die halt immer so interessante News aus der Welt der Wissenschaft postet.
Aus der Welt der Wissenschaft.
Was so die Wissenschaft alles Witziges macht. Und das ist jetzt in den USA anscheinend so beliebt, dass es auch eine TV-Sendung damit geben wird und zwar natürlich im Science Channel. Und hier macht irgendjemand GSM.
Mhm, ich mach GSM. GSM ist total
genau,
gut.
Weil GSM ist auch Science. Auf seinem, Achtung, ganz knallharte Überleitung, Jollaphone.
Ja, Jollaphone, genau.
Lädst du da das 1.0-Update runter?
Nee, das habe ich,
ja.
Das hab ich gestern schon gemacht. Und ja, die Jolla meint, dass Sailfish OS jetzt fertig ist. Also zumindest mal stable. Und deswegen haben sie Jolla oder nee, Sailfish OS 1.0 rausgebracht. Ich finde ja, es ist immer noch nicht ganz fertig, aber gut. Ein paar nette, tolle Funktionen sind auf jeden Fall drin. Die UI ist ein bisschen aufgehübscht worden. Aber ich habe in letzter Zeit immer noch das Problem, dass es sich einfach mal so spontan rebootet, ohne dass ich gerade irgendwas Schlimmes gemacht hätte. So spontan, zack, aus, zack, neu gestartet. Und manchmal verfängt es sich dann auch in so einer Neustartschleife. Das ist etwas ärgerlich. Das ist mir jetzt auch mit der 1.0 noch passiert. Ansonsten, ja, also funktioniert. Ja, irgendwie.
Ja gut, hat ja auch vorher schon im Wesentlichen funktioniert.
Ja. Also gerade im Store sieht es jetzt ein bisschen aufgeräumter aus als vorher, weil sie jetzt wirklich so neue Apps und beste Apps und meistgeladene irgendwie besser
wie viele Apps machen. Gibt's denn da?
Weiß ich nicht. Viele.
10.
Nee.
20.
Mehr. Hm? Wesentlich mehr. Also du hast, ich weiß es nicht, du kannst es nicht sehen, aber es sind auf jeden Fall über hunderte. Über 100 auf jeden Fall. Es sind ja meistens
Android-Ports.
Nee, es sind schon sehr viele native Apps, die geschaffen wurden. Auch, also es gibt eine YouTube-App zum Beispiel, halt immer nicht eine offizielle.
Mhm.
Aber die Open-Source-Entwickler-Community ist da sehr gut dabei und entwickelt halt fleißig vor sich hin. Und ein paar Apps sind ganz gut geworden. Also zum Beispiel gibt eine Fahrplan-App, dass du die deutsche Bahn, was dir sagt, dass sie Verbindung raussucht und sowas. Also da gibt es schon einiges. Man könnte natürlich dann auch immer die Android-Version nehmen, aber es gibt jetzt auch schon ein paar richtig schöne freie Open-Source-Apps, die man benutzen kann. Ja, bis auf diese zwei Probleme, die ich gerade habe, drei Probleme sind es eigentlich. Also die Mail-App funktioniert immer noch nicht so richtig schön, weil die mit meinem Mail-Server irgendwie Probleme hat. Er sagt halt manchmal mehrere Tage lang, dass er sich nicht synchronisiert, und selbst wenn ich sage, mach es mal jetzt, macht das nur so in irgendwie 50% der Fälle, was ich nicht ganz verstehe. Also das Active-Sync-Konto, was ich drin habe, das funktioniert echt gut. Aber mein normales Mail-Konto...
Active-Stink.
Ja, Active-Stink, genau. Also ich habe ja einen Zarafa-Server, der Active-Sync macht, und
Active-Stink.
Kann das... bling! Da funktioniert das auch ganz gut. Auch mit Push quasi oder mit Pullen, aber recht regelmäßig mit meinem normalen Mail-Postfach funktioniert es nicht. Weiß ich nicht, warum. Und dann, was mich auch so ein bisschen nervt, ist, er kann WPA Enterprise nicht alles. Ich wollte mich zum Beispiel ins Edoroam einloggen. Und da muss er halt nicht nur normales WPA können, sondern die Enterprise-Features, und da muss er TLS, Encapsulated, Pub, Gedöns, bla, irgendwie gucken können, und das kann er irgendwie nicht und das nervt. Gibt's auch schon einen Bug auf diesem, oder Bug-Report auf diesen Jolla Together. Dingsy, ich habe ja gehofft, dass das jetzt mit der 1.0 irgendwie gefixt wäre, ist aber noch nicht der Fall. Das ist ein bisschen schade. Und das sind jetzt so gerade meine Mimis. Und dass sie immer noch nicht, obwohl sie es ja irgendwann mal versprochen hatten, LTE anmachen auf dem Gerät. Er sagt mir immer noch, er hat nur 3G, obwohl ich weiß, dass hier in der Gegend auch LTE ist. Es gibt dann haben ein paar Leute so einen 4G-Switcher geschrieben, den kannst du jetzt toggeln, kannst du anmachen, und dann geht er wirklich in LTE. Und du kannst ihn dann wieder ausmachen. So habe ich auch vor ein paar Wochen mal eine Sendung hochgeladen, die ihr gemacht habt, wo ich nicht da war. Und in Berlin bei meinen Eltern hatte ich ja so schlechtes Internet.
Na, kurz LTE angemacht.
Habe ich dann hier auf dem Phone kurz LTE angemacht, und dann ging das ab wie Sau.
Auf die Datenautobahn gegangen, du bist.
Genau. Und das finde ich halt immer noch schade, dass das nicht automatisch geht, ja. Dass es da bisher nur diese Drittlösung gibt. Also das fände ich auch nett, wenn sie jetzt mal LTE noch hier auf dem Phone aktivieren würden. Richtig schön, weil wenn du LTE anmachst, kannst du halt nicht mehr telefonieren, weil da dieses Handover nicht hinkriegt und sowas. Dann bist du halt nur auf der Datenautobahn.
Wenn sie dieses schnelle Internet aktivieren, können sie nicht mehr telefonieren. Das ist so wie CDMA irgendwie.
Genau. Ja. Aber es gibt total wichtige Sachen wie Taschenlampen.
Es gibt eine Taschenlampen-App. Oh, ja. No.
Ja.
Das ist gut. Wie viele gibt es davon nochmal genau? Kann man da noch Moneys machen?
Nee. Das ist auch noch gar nicht eingebaut, dass du Moneys machen kannst. Das verstehe ich auch noch nicht, warum sie das noch nicht in den Store mit eingebaut haben.
Vielleicht dachten
also
sie, dann kommt bessere Software.
Es gibt noch gar keine Kauf-Apps.
Haben sie noch keinen Zahlungsanbieter hinten dran gefunden?
Vielleicht.
Ja, das ist gar nicht so einfach, wie es manchmal klingt, weil Zahlungsanbieter sind ja in der Regel Haie.
Ja. Nee, aber ein paar schöne Apps dabei. Also kannst du zum Beispiel hier angucken, wann der nächste Grand Prix ist.
Moment jetzt. Formel 1 Formel oder 1, Eurovision ja, ja. Song Contest?
Der heißt ja nicht mehr so. Der heißt ja Eurovision Song Contest.
Ja.
Genau, dann sagt er dir hier Formel 1, der nächste ist in Malaysia in 9 Tagen, 12 Stunden, 26 Minuten, 38, 37 Sekunden.
Und kannst du dir auch schon ein Sound-Preview geben lassen?
Die Formel 1 ist ja dieses Jahr viel leiser als letztes
Jahr. Ja, das
Jahr.
Ist jetzt Staubsauger Formel 1. Ja. Sind wir der falsche Podcast dafür? Könnte man ewig drüber reden.
Dass sie leiser geworden sind?
Ja, okay, dann ganz kurz. Ich finde interessant, dass aufgrund des aktuellen Reglements die Formel 1 endlich mal wieder ihrer Rolle nachkommt, dass sie Technologieträger ist. So.
Ja,
stell das mal gut. So in den Raum.
Ist doch gut. Dass sie endlich mal mit Motoren fahren, die auch so in der realen Welt funktionieren und.
Ja, nee, das ja genau nicht.
Das sind genau nicht?
Ja, nur weil sie jetzt irgendwie 1,6 Liter V6 Turbomotoren haben, heißt das noch lange nicht, dass die mit irgendwas mit der realen Welt zu tun haben. Das ist genau das Gegenteil. Die sind mit den Teilen mittlerweile so hart am Limit, dass sie Sachen entwickeln müssen, die bisher so noch nicht existiert haben. Und genau das möchte ich haben, dass sie Dinge entwickeln, wie zum Beispiel Abwärme vom Motor benutzen, um die Turbine vom Turbo schneller anzutreiben oder so. Das sind Dinge, die kommen in letzter Konsequenz dem normalen Autofahrer zugute.
Ja, oder diese ganzen Sachen, die dass sie dann nochmal einen extra Elektromotor haben, den sie irgendwie dazuschalten können.
Ja,
das
Kersting.
Genau, das heißt ja jetzt anders irgendwie.
Ja.
Wir haben jetzt zwei davon, die sie irgendwie völlig überholen verwenden können irgendwie.
Genau. Vor dem Hintergrund finde ich das interessant.
So. Ja, ist doch schön, dass sie da wieder was machen. Formel 1, ich habe tatsächlich so letztes Mal 20 Minuten Formel 1 geguckt, weil es war irgendwie morgens um 7.
Weil es so leise war, du hast geschlafen und normalerweise wärst du davon aufgewacht, aber weil es jetzt so leise ist, hast du nur gedacht, deine Frau saugt irgendwie Staub in der Wohnung. Also ich habe da die witzigsten Aussagen von so hartgesottenen Formel 1 Fans gehört, mit, dass das ja irgendwie klinge wie ich weiß nicht was und so. Das Erste, an was es mich erinnert von der Empörung her, war, als damals rauskam, als dass Daniel Craig den James Bond spielt, dass diese Gunbarrel-Scene, dass die auf einer Toilette stattfindet. Da war Outrage in Großbritannien und bei den Bond-Fans generell. Das war echt schlimm. Die wollten das Drehteam lynchen.
Okay.
So ungefähr haben sich ein paar Äußerungen von Formel-1-Fans angehört, als es hieß so, ja, was sie zum Sound der neuen Motoren sagen.
Tja. Ja, nö, finde ich gut.
Ja,
finde ich gut. Leise, mehr Technologieführer und war Führer? Warte mal, wir sind noch bei.
Also, Technologieführer. Ach ja.
Mikrowelle, Solarwelle.
Genau. Und überhaupt sowieso.
Das ist kein Science Fiction,
weil es geht total um.
Magie ist Physik durch Wollen.
Ja, genau. Dass ihr das wisst. Das ist alles hier nämlich kein.
Das Wort Zufall ist aus meinem Wortschatz gestrichen.
Ja. Wollte ich nur nochmal dazu gesagt haben. So. Frauen und Staubsaugen. Ha! Das ist Compliance-Lampe dunkelorange. Finde ich nicht.
Warum geht die Compliance-Lampe auf dunkelorange, wenn Frauen staubsaugen?
Tja. Wir können auch staubsaugen.
Genau.
Wir können
ich auch finde das maximal diskriminierend, dass man nicht davon ausgeht, dass wir das auch können.
Kommen wir zum Lesefu.
Zu lesen. Du hast nichts zu lesen diese Woche.
Ich kann ja, guck mal, das, was ich unter Picks habe, kann ich ja zu Lesefu
packen. Ja, okay. ja, ich muss ja irgendwie ständig immer das, was der Matt Thompson schreibt, als Lesefu machen. Der Mensch hat einfach zu viel Zeit, um gute Sachen zu schreiben. Und da hat er jetzt mal wieder einen guten rausgelassen, Empathy, der einfach sehr gut beschreibt, wie man sich anderen Menschen, egal ob man Software entwickelt oder sonst was, gegenüber verhalten sollte. Dass man Empathie aufbringen sollte für deren Probleme und dass, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Software baue, die ich nicht baue, um meine eigenen Probleme zu lösen, dass ich mich dann damit auseinandersetzen sollte, wessen Probleme ich denn da löse und nicht nur sage, ja, ich weiß ganz genau, wie das geht und du bist doof. Und auch wenn jemand zu mir kommt und irgendein Problem hat, dass ich dann versuche, mich in seine Rolle hineinzuversetzen. Das ist etwas, was mir in unserem Business häufig fehlt von anderen Menschen und Ich bin dagegen gefühlt manchmal überempathisch und deshalb finde ich das sehr gut, wenn so ein jemand das mal schreibt, weil ich glaube, dem hören mehr Leute zu als mir. Dem hören mehr Leute zu, wenn er schreibt, als mir, wenn ich rede. So, ja?
Das ist gut, das ist gut. Den hören die Leute schreiben, sozusagen.
Genau, den hören sie tippen. So. Okay, und andere Lesefu noch. Es gab in Time Magazine auf der Website jetzt mal hier ein Interview mit Johnny Ive. Ich habe es noch nicht, gar nicht ganz durchgelesen. Das ist sozusagen auch Lesefu für mich wieder. Ja, weil ich es einfach interessant finde. Und zwar vor dem Hintergrund jetzt gar nicht, oh, das ist Johnny Ive von Apple und so. Sondern der Mensch hat, glaube ich, unbestreitbar was geleistet. Und es gab jetzt bisher noch nicht so viele Interviews mit ihm. Und deshalb sollte man sich das mal durchlesen. Weil ich glaube, dass der Mensch schon was Interessantes zu sagen hat. So, jetzt kommen wir zu Diabolo 3.
Diabolos.
Der Link dahinter geht nicht.
Das ist aber noch kein Link. So weit war ich noch nicht. Ich habe Diabolos gelesen. Ist schon wieder ein paar Monate her und eigentlich wollte ich das schon lange mal irgendwie in die Pickliste aufführen und habe es irgendwie nicht geschafft. Ich glaube, ich habe das... Ja, das war noch letztes Jahr. Genau, das war noch letztes Jahr. Als Hörbuch gehört, aber man kann das natürlich auch ganz normal lesen. So mit Papier und so, ihr wisst. Und das ist von Dan Brown, ein Thriller, der um die NSA geht. Holla die Waldfee.
Nein.
Ja.
Doch.
Und er hat da tatsächlich teilweise gut recherchiert. Natürlich, es gibt jetzt... ja, gibt's wieder Leute, die sagen, ja, das funktioniert so nicht. Es ist natürlich klar. Er ist ja Schriftsteller und kein Security-Experte, aber es geht um die NSA, die irgendwie die Möglichkeit hat, alles, was auf dieser Welt ist, also alle E-Mails zu lesen und zu cracken und sowieso diese ganzen RSA-Keys, die da rumschwirren, innerhalb mit ihrem tollen Rechner, den sie da haben, zu cracken. Das hat er sich alles schon 1998 ausgedacht. Heutzutage lacht man drüber und sagt, ja, wissen wir ja, klar, dass das so ist. Aber
you
das,
don't say.
Genau. aber dass der das schon 1998 aufgeschrieben hat, ist doch...
Der hat denen die Grundlage geliefert. Die haben das
Buch das gelesen und haben sich danach gedacht...
Case for Surveillance.
Ja, genau.
Haben sich gedacht, was der Herr Dan Brown da schreibt, der kann nicht falsch liegen, das machen wir einfach mal direkt so.
Ja. Wenn man so rumsieht, ist es schon fast ein bisschen eine Verschwörungstheorie hier. Aber es ist krass, dass er sich das damals schon überlegt hat und dass die NSA das wahrscheinlich vielleicht damals schon konnte. Oder wenn nicht, er sich da auf jeden Fall gut reingedacht hat, was die NSA da alles so machen könnte. Und das beschrieben hat und dann natürlich eine wilde Story konstruiert hat und man so ein bisschen auf der Seite der NSA steht, aber doch nicht die Machenschaften gut findet. Und das ist ja auch so ein bisschen der Konflikt dieser Hauptperson dann oder der Hauptperson. Und natürlich sterben ganz viele Leute und sowieso und überhaupt. Und eine der Hauptfiguren ist Insei Tankado. Weil wir jetzt gerade über Bitcoin geredet haben, fand ich das auch ganz
Nakamoto.
Lustig. Ja. Klingt irgendwie alles gleich. Also wenn ihr das noch nicht gelesen habt und so auf Thriller, naja, nicht wirklich böse Thriller, aber so auf Romane steht und den Dan Brown mögt oder wie auch immer, ist eins seiner früheren Werke. Oder es ist sogar das erste. Ja, das ist das erste, was er geschrieben hat. Dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Also ich fand es extrem witzig, zu hören, so jetzt in den NSA nachhinein ist es natürlich nicht mehr ganz so lustig. Vorher hat man das sich gar nicht so vorstellen können und jetzt denkt jeder, naja, wussten wir doch schon immer. Naja.
Wie schnell sich die Sicht auf sowas verändern kann durch so ein paar Ankündigungen oder Ankündigungen waren es ja nicht, sondern eher so Feststellungen.
Ja.
Interessant fand aber ich übrigens die Ankündigung noch so von irgendjemand rund um Snowden so nach dem Motto, naja, also das, was er bisher so, da kommt noch viel Krasseres auf euch zu.
Ja.
Das war bisher nur so Vorgeschmack. Okay. Haben wir jetzt auch den Obama abgehört?
Stimmt, die hatten den Obama in der Tasche, der steht auf der Payroll. Ja. Was ja auch krass ist, was ja diese Woche rauskam, ist ja die Geschichte, dass sie von ganzen Staaten oder von einem mindestens komplett irgendwie alles abhören, also alles mitschneiden. Erstmal so, man könnte es ja mal brauchen, von wegen, es geht nur irgendwie da um Verbindungsdaten. Nee, die schneiden einfach alle Telefongespräche mit und speichern.
Just in case war mal wieder da, ja.
Ich meine, das könnte ja ein paar Tage später noch irgendwie wichtig sein. Ja. Und nur weil sie irgendwie nicht ganz genug Platz haben und müssen sie seit 30 Tagen löschen, das ist schon fast traurig. Man hat schon echt Mitleid mit denen, dass sich das Zeug nur 30 Tage speichern können. Sie würden ja gerne, eigentlich würden sie es ja gerne für immer speichern, aber da fehlt ihnen doch ein bisschen die Möglichkeiten so und deswegen müssen sie es leider nach 30 Tagen wieder löschen und man kann sich so richtig vorstellen, wie da in den Gängen geheult wird. Aber so im Nachhinein, wenn plötzlich doch noch jemand auffällig wird, können sie einfach mal gucken, wer da dann doch was gesagt hat. Und da kann der Obama noch 10-mal sagen, es werden aber nur Verbindungsdaten irgendwie mitgeschnüffelt und nicht der Inhalt. Nö, sieht so aus, als schneiden die einfach alles mit.
Du bringst mich da gerade auf eine interessante Idee. Ich frage mich nämlich, wer so da das Bikini-Atoll war. Also das Bikini-Atoll ist ja dafür bekannt, dass es für Atombombentests gebraucht wurde. Also dass es da in der Nähe Atombombentests gab. Und dann frage ich mich doch gerade so irgendwie, also nur mal gesetzt den Fall, die wollten überprüfen, ob sie ein ganzes Land abhören können.
Welches haben sie da genommen?
Ja, also einfach auch so, also ich meine, man muss sich dessen immer bewusst sein.
Nordkorea, da wird nicht viel telefoniert.
Wenn sowas untersucht wird, dann wird das nie, zumindest in solchen Fällen, wird das nie nur von einer reinen Berechnung so, ja, also wir hätten genug Rechenkapazität für X. Nee, da muss auf jeden Fall auch mal gezeigt werden, dass das geht. Also ist für mich schon so die Frage, so haben sie sich irgendein Land rausgepickt und gesagt, du bist jetzt das Versuchskaninchen.
Da hat einer diesen Globus,
schauen wir jetzt
den Globus gedreht, so, und dann hat den Finger drauf und zack.
USA, shit, nochmal. Texas, okay. Deutschland. Bam. Und zwar genau Berlin, Frau Merkel.
Let's try this, genau. Kuba. Oder Nordkorea.
Ja.
Oder so ein kleines afrikanisches.
Die haben kein Internet.
Dann legen wir extra ein Kabel hin.
Genau, dann bringen wir ihnen Internet. Wir bringen ihnen Internet, damit wir es ihnen kaputt machen können. Wir bringen ihnen Demokratie und Internet. Und wir lassen ihnen nur Coca-Cola.
Und überteuerte Medikamente. So, wie sind wir jetzt darauf wieder gekommen?
Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen die Stimmung mit Verschwörungstheorie runterziehen, damit wir jetzt zu den Mimis kommen können.
Der Chat wollte auch noch wissen, was unsere Theorien zu diesem komischen Flug sind, der weg ist, aber
ja, das ist keine Verschwundener der Woche.
Verschwundener der Woche.
Was für Theorien? Also die einzige Aussage zu dem Ganzen, wo ich mich hinreißen lasse, ist ähnlich wie beim Krieg, der Erste, der bei sowas stirbt, ist die Wahrheit. Also
wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht und wir spekulieren nicht.
Genau, kommen wir zum Mimimi.
Klassisches Regierungsdementi.
Psst.
Wir sind die Regierung.
Du warst es.
Ja.
Du hast es verschwinden lassen, Flugzeug.
Meine Modellflugsteuerung hat mal wieder gesagt, kann nicht steuern. Nee, sollte man eigentlich
Benzin alle. Ja. Ich hatte das Vergnügen, zu versuchen, MySQL-Replikation zu verschlüsseln. Mhm. Und das ist irgendwie scheiße.
Machst du das auch?
MySQL kann ja irgendwie mit Zertifikaten und darüber verschlüsseln, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Es tut einfach weh. Und die Lösung war dann tatsächlich, nachdem auch verschlüsselt dann noch ein paar Programme wie zum Beispiel Roundcube oder sowas angebunden werden sollten und das alles irgendwie mehr oder weniger gar nicht funktioniert hat, habe ich dann S-Tunnel genommen. Und S-Tunnel ist ja so, okay, klingt sich auf allen Servern dann ein und macht halt eine verschlüsselte Verbindung zwischen denen und du sagst dann einfach auf dem einen MySQL-Server, geh mal hier localhost den Port Und der baut dann, und der nimmt den Verkehr, verschlüsselt den, schickt den zum anderen S-Tunnel, da wird's wieder ausgepackt und wird wieder Localhost weitergegeben. Das ist zwar nicht schön, aber wenigstens funktioniert es. Während MySQL irgendwie totaler Schnulz ist, wenn es sich um irgendwie Zertifikate und sowas dreht, wo ich denke, das müsste doch irgendwie das Normalste auf der Welt sein. Ich will nicht, dass meine SQL-Sachen irgendwie unverschlüsselt übers Netz gehen, ja?
Ja,
nee, muss man sich da so eine Krücke erstmal bedienen.
Dann hast du halt einfach nicht aufgepasst, irgendwie so, wofür MySQL so verwendet wird. Für so einen klassischen LAMP-Stack irgendwie. Und da ist halt immer so alles auf einer Kiste.
Ups, ach so, ich mach das alles falsch, ja.
Ja, du machst das zu professionell.
Ah,
du verlangst Dinge von MySQL, für die es nicht gebaut wurde. Ja, ganz kurz dann, wenn ich so blöd fragen darf, inwiefern unterscheidet sich S-Tunnel dann von einem VPN?
Könntest du auch ein VPN nehmen, ja. Aber das war...
Weil zum Beispiel so Cisco-VPNs, ja, sind ja besser angreifbar. Für den Fall. Also wenn ich will, dass die NSA trotzdem sozusagen noch meine Datenkommunikation mitkriegen kann, dann könnte ich ja ein Cisco-VPN nehmen.
Ja. Nee, aber ein S-Tunnel ist doch ein Tick einfacher einzurichten als so ein OpenVPN. Und dann müsstest du extra Netz machen oder so. Da habe ich gedacht, mache ich es doch lieber mit S-Tunnel. Aber VPN oder OpenVPN war auch in der Überlegung. Und es war dann echt, erstens, ich wollte S-Tunnel mal ausprobieren und es war tatsächlich echt einfach aufzusetzen und dann zu benutzen. Und erst OpenVPN, irgendwelche Zertifikate bauen, sich ein Netz überlegen, dass die alle irgendwie miteinander, ach, bla, blub. Wollte ich nicht und S-Tunnel hat dann funktioniert. Und und jetzt haben wir endlich verschlüsselte Verbindungen zwischen diesen SQL-Servern und zwischen ein paar Clients und diesem SQL-Server. Es ist schon besser. Dann habe ich ja letzte Woche über Veronica Mars geschwärmt, dass der Film irgendwie rauskommt und man den unbedingt haben muss. Und ich war ja Kickstarter-Baker und habe das ja...
Baker.
Ja, Baker.
I baked it on Kickstarter.
Baker, in der Baker Street habe ich das gebaked. Und war ja total happy, dass ich irgendwie den Film krieg. Und es hieß ja, sie kriegen irgendwie eine digitale Kopie. Ja, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass das so eine verkrepelte Kopie wird.
Verkrepelte Kopie.
Ja, so eine komische DRM-Gedingste.
Ich dachte schon so, abgefilmt von der Leinwand.
Das wäre
dieser Telesync für dich.
Das wäre ja dann fast noch witzig gewesen.
Mike dubbed.
Und deswegen hätte ich ja gerne hier mein Popcorn gehabt und irgendwie einfach gesagt, yeah, aus dem Internet, her damit.
Aber Popcorn-Time ist ja leider vorbei.
Ja, aber Popcorn-Time war ja leider vorbei. Du hast dann irgendwie, da kam dann auch wirklich am letzten Donnerstag dann noch, was glaube ich, Donnerstag, Freitag. Freitagmorgen so eine E-Mail, ja, hier ist ihr Code und sie dürfen irgendwie runterladen. Und ich habe mich schon gefreut und den da eingegeben bei einem Portal, was ich vorher noch nie gehört habe. Nennt sich mir Flixster. Ist dann halt irgendwie von Warner Brothers ein Video-on-Demand-Portal, wie es von vielen Leuten, von vielen anderen Firmen auch welche gibt. Und habe gedacht, naja, kann nicht so schlimm sein. Okay, meldest du dich halt bei dem Quatsch an und dann gab's irgendwie den Runterladen-Button. Ja, turns out, es ist dann halt, du kriegst dann halt so ein MP4 auf die Festplatte geladen, aber kannst es dir nicht mit deinen normalen Sachen angucken. So VLC sagt einfach, kenne ich nicht, kann ich nichts machen. Du hast dann so eine Adobe Air Geschichte, die dir irgendwie den Film dann irgendwie abspielt, nachdem er irgendwie gecheckt hat, ob du denn den Film auch abspielen kannst mit seinem DRM. Und ich habe sowas von abgekotzt. Nicht nur ich habe abgekotzt, auch viele andere Leute irgendwie. Scheint auch dann, dass das Problem bei Warner Brothers irgendwie angekommen ist, aber das hat mich schon echt angepisst. Also ich krieg ja Gott sei Dank noch die Blu-ray. Und ich bin fast froh, dass ich die Blu-ray noch kriege, dann kann ich es mir wenigstens noch einmal ordentlich rippen. Weil das ist einfach scheiße. Ja.
Wir hatten es am Anfang der Sendung, wir haben es jetzt wieder. Filme gucken im Internet geht legal nicht. Klappt nicht.
Und ich weiß nicht, wo das Problem gewesen wäre. Sie hätten das super lösen können. Ja, jeder kriegt seine Kopie digital. Super Sache, hätten sie vielleicht noch irgendwie ein digitales Wasserzeichen reinmachen können, dass derjenige, der so dumm ist, das Ding dann irgendwie auf irgendeinem Torrent.
So dumm ist.
Ja, na, der es irgendwie ins Internet lädt und meint, das darüber verteilen zu müssen, dass man den halt gleich erwischt und irgendwie zu x-tausend Dollar verurteilt. Ja, scheiß drauf. Aber ich hätte gerne eine Kopie gehabt, die ich dann einfach auf einen USB-Stick tun kann oder auf mein Share NAS legen kann und dann einfach auf meinen Rechner streamen kann, beziehungsweise auf meinen Fernseher streamen kann und einfach angucken kann und nicht so ein scheiß Adobe Air Schnullipulli, der...
Ich weiß auch nicht, was da immer für grenzdebile Menschen in solchen Firmen arbeiten müssen, die denken, sowas wäre in Ordnung. Also... Ist es einfach nicht, Leute. Könnte auch lassen. Ne? Also. Ja. Das ist zu Recht an Mimimi.
Ja. Das ist, also da habe ich mich echt aufgeregt. Und es ist, scheiße. Der Film war okay. Also gerade für Leute, die Veronica Mars kennen. Ich glaube, sonst ist es ein bisschen unwitzig, aber so war er nicht gemacht. Es war halt, es war dann halt möglich, irgendwie auf dem Laptop das Ganze anzugucken, aber dann hat es erst geruckelt und ich konnte meinen Laptop halt nicht nehmen, weil er irgendwie Adobe Air,
Dann hat er einfach nur noch Power gelüftet die ganze Zeit.
Und weißt du, und du denkst, du hast dieses MP4 auf der Festplatte, aber du kannst es dir nicht ordentlich angucken und es ruckelt und es macht komische Sachen und jetzt am liebsten jemanden gebraucht, den du einfach schlagen kannst dafür.
Ja, also ich kann es nur nachvollziehen. Jedes Mal, wenn ich denke, so okay, ich kaufe mir diesen Film jetzt irgendwie bei iTunes oder sonst wo, merke ich nach einer Viertelstunde, okay, ich hätte es einfach lieber irgendwo runtergeladen.
Ja, und das ist so traurig.
Ich würde euch ja mein Geld geben wollen.
Aber ihr wollt es nicht.
Ihr wollt es nicht, dass ich es euch gebe. Ja. Ihr wollt nur lamentieren darüber, dass es niemand tut.
Ja, genau. Und sie dann die Leute verknacken, weil sie nur die Filme gucken wollen, die sie sonst uns nicht anbieten wollen. Gut, dann noch letztes Mimimi von meiner Seite. Mein Nexus 7 startet nicht mehr.
Was?
Ja?
Warum?
Ich weiß es nicht. Also
ist Cyanogen-Mod drauf gemacht.
Nee, das wäre jetzt so eine Überlegung, ob ich das vielleicht mal jetzt tun sollte. Oder ich tue mir Jolla drauf.
Jolla aufs Nexus 7.
Es bootet einfach nicht mehr. Also ich habe es dann komplett aufgeladen neu. Und dann gibt's so ein paar Anleitungen im Internet, ja, okay, man kann hier so einen Affengriff machen, irgendwie die Power-Taste und die Leiser-Taste irgendwie, dann kommt man in den und den Modus, dann soll man es ganz ausschalten und irgendwie nochmal ran und rausstecken und machen und tun. Ich hab's dann auch hingekriegt, dass er mir zumindest wieder Google-Logo anzeigt, aber er geht aber dann einfach nicht weiter. Das kann und man
da
dann...
Gibt's da nicht irgendwie so eine Restore-Partitions-was-weiß-ich-Geschichte in den Teilen drin?
Ja, ich könnte es jetzt nochmal versuchen, einmal komplett zurückzusetzen. Dann ist halt alles, was ich drauf habe, irgendwie weg.
Ja, aber ich glaube, das ist unumgänglich. Also, dafür hat man doch Cloud-Services, mit denen man immer alles synkt.
Ich meine, muss ich jetzt wahrscheinlich nochmal probieren. Also, ich habe dann auch eine Anleitung im Internet gefunden. Oh ja, du kannst das Ding irgendwie aufmachen und die Batterie rausnehmen. Ich denke mir, nee, also das will ich
kannst
jetzt
es auch lassen, ja.
Einfach nicht. Ich wollte eigentlich nur, dass das Ding wieder funktioniert. Und ich verstehe nicht, warum das Ding so abgekackt ist, dass da überhaupt nichts mehr, also...
Von heute auf morgen.
Ja, so von heute auf morgen. Mhm. Noch einen Tag verwendet, super Sache.
Ist
morgens
vielleicht,
wieder aufgestanden und
ist
geht
vor
nicht mehr.
Ist vielleicht genau am Tag davor die beschränkte Garantie abgelaufen.
Nee, die ist noch ein bisschen... Dieses Nexus 7 2013 ist ja noch nicht so alt. Das
gut,
Mitte des Jahres war
im
das.
Im Zweifelsfalle nicht. Eben sowas.
August, Juli, August, irgend sowas kam das raus. Mhm. Bis dahin, also jetzt muss ich mal gucken, dass man es doch nochmal irgendwie ganz zurücksetzt. Und dann wieder alles neu.
Selten
Titzen.
Spaß. Genau, Titzen hätte. Nee, mit Titzen wäre das nicht passiert.
Mit Titzen wäre das nicht passiert, ja. Ja, gut. Aber ja. Wer eine Idee hat, was man noch machen kann, kann es ja auch mal in die Kommentare schreiben. Irgendwie, es ist anstrengend, dass es nicht hier funktioniert. Ja, gut, du wolltest auch noch heulen.
Ja, bei mir hat auch Hardware ihr Leben ausgehaucht, und zwar mein iPhone-Headset, also meine EarPods. Natürlich prompt nach so irgendwie einem Jahr oder so. Es ist halt immer noch billiger Krepelscheiß, den Apple da verkauft. Also da rege ich mich echt über die Preise auf. Bei anderen Dingen sage ich irgendwie so, okay, gut, sollen sie haben. Aber bei so billigen Sachen wie den Kopfhörern, die halt echt irgendwie für einen Dollar irgendwo hergestellt sind, da dann irgendwie 29 Euro dafür zu verlangen, das finde ich einfach nur massig frech. Und die sind auch richtig schlecht. Also die Kabel werden auch mit jeder Generation iPhone werden die Kabel der EarPods schlechter. Ja. Die sind nicht mehr glatt wie früher. Die reiben aneinander. Das Lightning-Kabel von meinem iPhone, das hat irgendwie schon nach einem halben Jahr, ist einfach auseinandergefallen. Also ist die Kabelhülle zerfleddert. Ich habe dann so Amazon Basics Lightning-Kabel für die Hälfte gekauft. Dummerweise habe ich angeblich oder glaube ich letzte Woche hier eins liegen lassen, habe jetzt nur noch eins. Und das ging da genau gerade weiter. Dann hat auf einmal mein Lightning-Kabel nicht mehr sauber geladen. Also ich habe dann immer so ich dachte erst, es wäre eben eine Bruchstelle im Kabel, so dass ich halt genau unten an dem Dinger, aber es war dann der Stecker, habe ich irgendwann gemerkt. Und das war insofern ganz gut, weil das war so der ingenieursmäßige Herangehensweg, dass ich gemerkt habe, okay, es passt nicht mehr, also es ist nicht mehr der Stecker richtig. Irgendwie. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist halt innen was oder ist an dem Kabel. Und dann ist mein Kollege draufgekommen, was passiert ist, indem er nämlich mal den gleichen Stecker, also das gleiche Kabel mal bei sich eingesteckt hat und gesehen hat, der Stecker geht viel weiter rein in den Port. Also es hat so ein halber bis ganzer Millimeter Stand halt über. Das fällt einem halt nicht auf, wenn man das bei seinem eigenen Gerät reinsteckt, aber wenn man es dann woanders macht, fällt es einem auf. Und dann habe ich einfach mal mit einer Büroklammer hier ungefähr so ein halbes Kilo Dreck aus dem Lightning-Port unten rausgepult, das da halt so sich reingesetzt hat. Weil ich halt das Handy eigentlich immer in der Hosentasche habe und auch beim Joggen und so häufig dabei habe und dann, ja.
Und danach ging's wieder?
Einwandfrei sollte er wieder, das war der große Win meiner Woche, dass mein iPhone-Ladekabel wieder zuverlässig funktioniert.
Einfach mal Dreck rausholen.
Einfach mal den Dreck rausholen. Ja, und das war so fast schon peinlich für mich, weil das halt so was ist. Also jedes Gerät hat so seine Macke irgendwo, wo es verdreckt oder sonst irgendwas, die man irgendwann weiß und einfach weiß, okay, wenn das und das ist, dann mache ich das und das. Ja, und das hatte ich bei dem iPhone bisher noch nichts. Das lief bisher echt einwandfrei. Also da ist nichts wobbly oder sonst irgendwas dran. Und das war jetzt so der erste Defekt. Und ich bin nicht draufgekommen. Dann ist bei uns gerade sowohl bei mir daheim als auch in der Arbeit, weil wir da auch die Telekom als DSL-Provider verwenden, das Internet in den USA recht lahm. Und ich habe von einigen anderen gehört, dass die Telekom gerade irgendwie mit einem Peer in den USA Probleme hat. Also
du meinst hier dein Telekom-DSL-Anschluss?
Mein Telekom-Anschluss hier, wenn ich gewisse Webseiten in den USA abrufe, ist slow. Was unter anderem natürlich wieder daran liegt, dass die blöde Telekom Akamai und so nicht supportet. Also wenn ich, das ist einer der Punkte, der mich immer an der Telekom aufregen wird, ist, wenn ich ein Apple-Update irgendwo runterladen will, ja, weil die nicht mit Akamai peeren, dann muss ich immer auf diese 386er-Server, die bei Apple irgendwo in Cupertino stehen, während alle anderen halt von den Blazing Fast Akamai-Servern ziehen. Wenn so ein Mavericks, also so ein macOS oder ein iOS-Update rauskommt, dann lachen uns immer alle anderen aus, während wir halt irgendwie da so in die Röhre gucken und auf den völlig ausgelutschten Apple-Servern ziehen.
Ach echt?
Wer Telekom-Kunde ist, ist auch selber schuld zu einem gewissen Teil, aber es gibt halt auch wenig Besseres. Anderes hat halt andere Haken. Dann versuchen wir gerade von New Relic wegzukommen, was ziemlich painful ist. Dass wir von New Relic weg wollen, liegt eigentlich nicht wirklich an uns, sondern liegt daran, dass der Kunde, dessen Applikationen wir da betreiben, keine Lust mehr hat, für Monitoring zu bezahlen. Weil da passiert ja nichts. Also diese Feuerwehr, die musste halt noch nie löschen. Ne? Und wir haben da halt so ein Yearly Commitment abgeschlossen und dann haben wir halt mal mit denen geredet und so und die sind ja dann immer total umgänglich und so, aber in dem Moment, wo sie merken, okay, du willst gehen, interessieren sie sich halt nicht mehr groß für dich.
Ja.
Und wir hatten auch echt massig Probleme mit denen in letzter Zeit, weil bei New Relic ist es gerade sozusagen andersrum wie mit der Telekom. Die haben so Pinger-Server, also die halt pingen, ob deine Webseite da ist oder nicht. Und man möchte jetzt meinen, dass es für ein Unternehmen wie New Relic, die ja nicht so klein sind und die auch ganz viel Cloud-Shit da einsetzen, dass es möglich sein sollte, solche Ping-Server überall in der Welt aufzustellen. Aber turns out, die haben ihre Ping-Server nach mehreren Support-Anfragen, die ich dahingestellt habe, anscheinend nur in den USA stehen. Und dann gibt halt mal irgend so ein blöder Krepel-Provider von denen irgendwie, gibt halt auf. Und dann denkt der Ping-Server von denen, oh Gott, ich kann diese Webseite nicht erreichen.
Ja.
Und müllt uns das Error-Tool zu und alles dreht durch, so dass wir halt irgendwann das abgeschaltet haben, weil es halt einfach immer False Positives waren.
Na super. Ja, dann brauchst du es ja nicht.
Genau, wenn ich die ganze Zeit wegen False Positives am Abschalten vom Monitoring bin, dann kann ich es auch einfach lassen. Und sie reagieren nicht drauf. Also ich habe schon mehrfach gesagt, Leute, jetzt stell doch mal sowas in Europa auf. Wir haben halt diese Webseiten im Wesentlichen für deutsche Kunden. Und das in, wenn das in den USA irgendwie eine Sekunde braucht, dann interessiert mich das nicht. Hm. Oder wenn halt eben in den USA irgendeiner, der mit Colt oder so da 10 Leitungen weiterhängt, die Seite jetzt gerade nicht aufrufen kann, interessiert mich das nicht. So. Aber New Relic reagiert halt nicht und ja, so.
Ja, ja dann.
Ja, die, wie viele amerikanische Unternehmen sind sie immer, oder wie viele Unternehmen generell sind sie immer sehr, sehr schnell, wenn es darum geht, dir irgendwie neues Zeug zu verticken, und wenn du dann irgendwann sagst, so, ich bin unzufrieden und ich will weg, dann machen sie irgendwann nichts mehr und stellen sich einfach ein bisschen stur. Und mein letztes Mimimi ist eine Veränderung, die Google in den Chrome eingeschleust hat mit den letzten Versionen.
Das nervt
tierisch. Das sind diese Desktop-Notifications. Und ich weiß nicht, wie das unter Windows ist. Ich glaube, da landen die dann so in so einem System-Tray unten rechts. Bei Mac haben sie halt einfach mal so, also erstens, es wurde nirgendwo angekündigt, dass dieses Feature jetzt geben wird. Zweitens, es gibt keine einfache Einstellmöglichkeit und ich wurde auch nicht gefragt, ob ich das Feature haben will, weil ich finde das Feature sehr störend.
Ja.
Und das finde ich total hässlich. Also ich war bisher immer ein Freund von dem, dass Chrome sich so silent updatet. So einfach so, machst du den Chrome zu, nächstes Mal, wenn du den aufmachst, hast du die neue Version, weil er hat sie schon runtergeladen und installiert im Hintergrund. Voll gut. Aber da nervt das. Und dann gibt's halt auch keine Einstellung dazu. Ich habe mal den entsprechenden Bug-Report verlinkt, der dazu auffordert, dass Google doch bitte mal eine entsprechende Einstellung dazu aufruft, weil man muss momentan in die About-Config des Chrome reingehen. Ich weiß nicht, wie genau die nochmal heißt. Ich mache das so selten. Die Chrome-Flags oder so, glaube ich, waren es, aufmachen. Und da dann weit runtersuchen und Enable Rich Notifications ausschalten. Und das ist einfach nur Pain. Und das muss man, soweit ich mitbekommen habe, jedes Mal neu machen, wenn der Chrome sich aktualisiert hat. Also ich habe das jetzt auf meinen 2 Rechnern irgendwie schon 3-mal oder so gemacht oder 4-mal. Das nervt. Tierisch.
Ja,
so.
Kann ich total nachvollziehen. Weg damit.
Ja, also auch wer braucht das? Jetzt können irgendwelche Webseiten irgendwelche Desktop-Notifications an mich heranposten. Was?
Das ist doch,
das habe ich die letzten 10 Jahre nicht gebraucht und das werde ich auch jetzt nicht brauchen. Das
ist in Safari auch schon irgendwie drin. Ich verstehe es auch nicht.
Nerven Webseiten so schon.
Ja,
dieses Internet, das nervt mich so schon.
Ja, genau. Ich will das Internet so verwenden, wie ich das will, nicht so, wie ihr das wollt. Haltet genau, die Klappe.
Genau.
Dann Picks, du hast...
ich hab da einen gepickt.
Du hast einen Tweet gepickt.
Ja, Porter Dad mal wieder, schöner Troll. Ja, da wir es ja so nicht mitkriegen werden, aber er hat einen Screenshot gemacht von, Screenshot weitergeleitet. Es gibt jetzt halt dann irgendwie ein Update für Windows XP, das End-of-Life-Update, das 504 Kilobyte groß ist und dich darüber benachrichtigen soll, dass Windows XP jetzt End-of-Support ist.
Ja, am 8. Die Frage, April. Was passiert, wenn du es nicht installierst?
Ja, genau, das ist eine interessante Frage. Ich frage mich ja, ob das jetzt auch nur so ein, also, ob sie dir jetzt nur so ein Update installieren. Nee, passiert dann auch nichts.
Doch,
es geht nur darum, dass dir mal dieser Screen angezeigt wurde.
Nee, sagt dir irgendwie alle paar Tage oder so, sagt es dir.
Okay.
Hallo, ich wollte nochmal hinweisen, ich bin bald tot.
Okay, da die
Hallo, ich wollte nochmal hinweisen, ich bin bald tot.
Da die meisten Menschen da ja sehr gut trainiert sind darin zu sagen, ja, ja, ist eine nicht legale Windows-Kopie, mir egal, werden sie auch das bestimmt erfolgreich ignorieren. Ja. Aber es schafft es ja mittlerweile auch ganz knallhart, auch in Fernsehnachrichten und so, dass XP Support End of Life ist. Ja, kam dem letzten in der Tagesschau, glaube ich.
Echt, okay.
Die haben sie dann, ja, und dann sind sie wieder in irgendeinen Computerladen in was weiß ich wo gegangen, der gesagt hat, ja, hier kommen viele Menschen vorbei. Die wollen jetzt alle einen neuen Computer und die Windows 8 alle oder auf so.
Linux-Update.
Und, ja, schön. Ja, die wollen auf Linux updaten, genau. Hm.
Oh.
So, ja. Was sagt Herr Stoll dazu?
Weiß ich nicht, habe ich...
Zum End-of-Life-Support. Support End-of-Life.
Einfach nur...
Das muss man wissen, dass es ist.
Mein Name ist Stoll, Axel Stoll. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler.
Das sagt er dazu.
Das ist oder, eine interessante Meinung.
So einfach ist das, nicht?
So einfach ist das.
Ja, Windows XP, End of Life, so einfach ist das.
Ja, das ist so einfach wie...
Kalte Fusion.
Genau, so einfach wie kalte Fusion.
Mhm, weil die Sonne ist ja kalt.
Na, auf jeden Fall ist die kalt.
Gut.
Ja, dann war es für diese Sendung. Ich hoffe mal, nächste Woche sind wir wieder ein bisschen mehr.
Jo.
Und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und tut nichts, was wir nicht auch tun würden.
Genau. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.